Hier sind die Kack- und Sachgeschichten mit Sci-Fi-Tech. Wir fliegen auch heute in die unendlichen Weiten des Alls. Wir bauen ein Hüpfkissen aus Nuklearwaffen, erzeugen künstliche Schwerkraft und schicken einen riesigen Spermatanker auf eine jahrhundertelange interstellare Reise. Klingt voll krank, wird's auch, wie immer. Ich bin Fred, viel Spaß und guten Flug.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten. Willkommen zum Spin-off, zur einzig wahren, kontroversen, lustigen Show Sci-Fi Tech. Ich befinde mich wieder im illustren Eisingen in Baden-Württemberg am Tisch von Fabio.
Hi.
Und Andi.
Hallo.
Unsere beiden Sci-Fi-Experten out of this world, die hier gerade sitzen. Ihr seht so ein bisschen aus wie in so einer tschechischen Fernsehshow, weil ihr raucht natürlich beim Podcasten.
Klar, natürlich.
Muss natürlich sein bei euch.
Rauchen, saufen.
Hin und wieder. Also eigentlich bin ich ja Nichtraucher, aber bei so einer Runde muss man halt auch hin und wieder mal Kippe durchziehen, ne?
Ja.
So, 80er Jahre Talkshow-Flair.
Ich möchte, so seht ihr auch aus, Leute. Ich habe vergessen, meine Jogginghose anzuziehen. Ich wollte mir eigentlich eine Jogginghose für die Show anziehen. Da habt ihr auch das Niveau schon unserer heutigen Sendung. Ich möchte starten, bevor wir zum Thema kommen, mit einer kurzen Hörerzuschrift. Und zwar unsere Hörerin Mara Singer. Die hat uns vor mir geschrieben, dass sie uns vor kurzem entdeckt hat und uns durchgebinged hat, wie man das heute sagt. Ne? Die hat unsere Folgen innerhalb von ein paar Tagen durchgesuchtet. Also wir sind ganz tief in ihr sozusagen. Die hat uns geschrieben über Twitter, nach ausführlicher Sichtung aller Folgen küre ich die Alien-Entführungsfolge zu meiner persönlichen Nummer 1.
Okay.
Und sie hat auch geschrieben, Grund:Doppelpunkt Alkohol.
Kann ich unterschreiben, auf jeden Fall.
Also den Alkohol kann ich in der Folge auch unterschreiben. Worum ging es in der Folge nochmal?
Alien-Entführungen.
Ach so, ja. Hast du gerade gesagt, was soll schon gehen?
Stimmt, es dämmert mir, ja.
Es dämmert euch. Gut, Freunde, wir sprechen heute über das Thema interstellare Reisen. Wir haben in einer der letzten Sci-Fi-Folgen das schon mal grob angerissen, da ging es aber eher um stellare Reisen. Wir haben da zum Beispiel über Mars One und Mars 500 kurz gesprochen. Wir haben auch kurz über Geschwindigkeiten im All gesprochen, das werden wir kurz auffrischen gleich. Dann werden wir nochmal eine kurze Wiederholung machen, wie man in der Schule früher gesagt hat. Wir werden heute aber wirklich über so Langzeitreisen im All sprechen. Also Generationen, Raumschiff, Antriebe, was müsste ich mitnehmen auf so eine Reise, wo soll es überhaupt hingehen? Wird viel über das Generationenraumschiff heute gehen. Gut, dann starten wir doch erstmal zum Warmmachen rein. Die Frage hatte ich euch schon mal gestellt, aber nochmal, um euren Hass mal wieder so richtig auf 100% zu kriegen. Warum, ich spiel mal den Arsch, warum sollte man denn überhaupt in den Weltraum reisen?
Mach du das, Andi, sonst rasch los.
Gut, das Naheliegendste ist, Ressourcen auf der Erde sind erschöpft, ne? Irgendwie alles am Arsch, keine Ressourcen mehr. Die Menschheit braucht einfach neuen Lebensraum. Was liegt da näher
das
als
ein anderen? Das klingt schon mal sehr rechts.
Wieso?
Fick dich.
Unser Volk braucht Raum.
Ja? Und außerdem ist es cool. Das ist
das
Wichtigste.
Das ist doch genau dasselbe wie die Kolonialisierung von den USA, ja? Da hat man einfach wieder Raum gebraucht, um irgendwelche Plantagen anzulegen, keine Ahnung und so weiter. Das ist genau dasselbe.
Ich finde das Argument ein bisschen halbseiden, muss ich sagen. Es stimmt zwar schon, dass die Menschheit, wir sind ja gerade in so einer Wachstumssucht drin, ne, eigentlich schon immer, seit es die Menschheit gibt, dass die Welt irgendwann zu klein wird, aber wir können, wenn wir wollen, uns auch nur von der Erde ernähren und von der Erde leben.
Klar, müssen halt ein paar gehen, ne? Ich sag mal, 50% müssten mal weg, dann könnten wir mal drüber reden.
50%?
Ja.
Ist es jetzt deine Meinung oder hast du das irgendwann nachts hier in irgendeiner Arte-Doku aufgeschnappt?
Wie viel Prozent der Menschheit ist arm? und hat nichts. Ja, wahrscheinlich sogar noch mehr als 90%.
Das Paradoxe ist, dass ohne die arme Hälfte der Menschheit es der reichen Hälfte der Menschheit halt
nicht mehr gut gehen würde. Ja, das ist noch sowas. Wirtschaft und ganzer Scheiß muss alles weg. Und dann kann man auch von vorne drüber reden.
Also zurück zur Steinzeitgesellschaft.
Nein. Vor zu Star Trek. Kein Geld, den ganzen Scheiß weg. Wohlstandsgesellschaft. Natürlich braucht man auch die Technik
also, dazu. Also, Fab hat die Lösung. Podcast beendet.
So sieht's aus. Fertig. Und außerdem, das noch größere Motiv ist, dass es einfach die Neugier für so ein...
Ja, aber gerade dieses Argument, das mit der Neugier, das wollen halt viele Leute nicht verstehen, ne? Dieser typische Scheiß, haben wir auch schon kurz drüber gesprochen. Wir wissen nur noch nicht, wir haben erst ein paar Prozent unserer Tiefsee entdeckt, was auch ein spannendes Thema ist. Warum sollten wir dann in den Weltall fliegen, in das Weltall fliegen?
Ja, eben. Wobei, wie erklärst du es denen? Ich habe keine Ahnung.
Also meine,
wenn sich jemand dafür nicht interessiert, wenn jemand nicht nach oben guckt und denkt, boah,
ich hatte mit meiner Ex-Freundin vor Jahren eine Diskussion, auch schon lange her. Die war halt wirklich so eine, da haben wir uns echt in die Haare gekriegt zweimal. Die war halt echt der Meinung, dass Weltraumforschung allgemein völliger Quatsch und Bullshit ist, dass es Geldverschwendung ist, weil wir doch so viele Probleme auf der Welt haben, die wir lösen müssen.
Jetzt wissen wir, wieso es deine Ex-Freundin ist, ne?
Ja. Ja.
Sehr gut.
Ey, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen wollte, Mann.
Ja, echt wahr.
Ah, aber ich hoffe echt, dass keiner zuhört, der das wirklich denkt. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ja, aber was sagst du so jemandem?
Ich bin erstmal baff und guck erstmal dumm, ey. Was sagst du so jemandem? Ich habe keine Ahnung. Was sagst du jemandem, der NPD wählt? Was sagst du so Leuten? Da musst du von ganz vorne anfangen.
Am Ende
das ist so schwer, ich habe die Argumente gar nicht parat dafür, weil ich solche Gespräche eigentlich nicht führen muss.
Am Ende des Tages ist die Ausbreitung des Territoriums des Menschen instinktiv. Das ist einfach so, der Mensch breitet sich aus. An den unmenschlichsten Gebieten der Erde wohnen heutzutage Menschen. Ja, auch am der Antarktis gibt es ja eine Station, die ist dauerhaft bewohnt.
Na gut, das sind Wissenschaftler.
Ja, natürlich, aber da wohnen wirklich, was weiß ich, 100 Leute oder was? Ja, mit einer Siedlung, die haben einen kleinen Shop und alles mögliche. Die haben sich eine kleine Infrastruktur aufgebaut. Es ist am Arsch der Welt und keiner von uns könnte sich vorstellen, da zu leben, aber es gibt irgendwelche Freaks, die das tun.
Ja.
Und genauso wird es mit dem Weltraum, mit der Weltraumbesiedelung auch sein. Es würden sich immer ein paar Freaks finden, die sagen, okay, ab geht's.
Nicht nur paar.
Ja.
Es ist halt auch so, das ist eigentlich ein eigenes Thema für eine eigene Sendung, aber dass wir über die Weltraumerforschung auch sehr viel über unseren eigenen Planeten lernen, durch die ganzen Satelliten, die wir in der Umlaufbahn haben, wir lernen einfach dadurch sehr viel über unseren eigenen Erdklumpen.
Klar, und um diese ganzen Missionen zu meistern, mussten neue Technologien erfunden werden. Das beste Beispiel ist immer die Bohrmaschine, die Akkubohrmaschine, die dafür erfunden wurde, ist jetzt vielleicht kein großes Ding, aber es war so. Und und viele andere Sachen, die einfach aus der Not, weil du neue Probleme hast, brauchst du neue Ideen, musst du neue Sachen erfinden.
Ja, das ist.
Die kannst du auch rückwärts wieder anwenden bei uns.
Das ist ein großes, wichtiges Argument von Weltraumbefürwortern wie uns, dass durch die Weltraumerforschung viele neue Technologien entwickelt wurden. So als Abfallprodukt wird es manchmal genannt, aber das sind ja keine Abfallprodukte. Die wichtigste Erfindung davon sind zum Beispiel die kleinen Löcher auf den Golfbällen. Die kommen wohl auch aus der Welt. Nee, es gibt viele tolle Sachen, die für den Space erfunden wurden, mit denen wir auf der Erde aber heute Krankheiten heilen und Menschen helfen können und bla 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 bla.
Ja.
Das Argument ist aber so, wenn man mal wirklich kritisch dahinter guckt, so auch so ein bisschen halbseiden. Denn wir hätten das ja eigentlich auch, wenn wir wollten, erfinden können auf der Erde.
Ja, viele Experimente, auch vor allem medizinische, sind im Vakuum aussagekräftiger. Oder es gibt Experimente, die du nur im Vakuum machen kannst. Du willst sie im Vakuum machen, um noch auch Gravitation und andere Nebeneffekte auszuschließen in deinem Experiment. Das ist ein wichtiges Labor, ISS.
Ja, die meisten Experimente auf der ISS beziehen sich ja auf Medizin. Also der Großteil der Experimente hat mit medizinischen Untersuchungen zu tun. Dass die da irgendwas mit dem Blut machen und was weiß ich was alles.
Aber jetzt mal, also ich spiele jetzt mal hier absichtlich den Arsch. Muss ich gar nicht spielen. Der Erste und der Zweite Weltkrieg haben die technologische Entwicklung auf praktisch fast allen Gebieten um Jahrzehnte nach vorne gebracht. Mhm. Also wenn es die beiden Weltkriege, es ist makaber, aber es ist so, wenn es die beiden Weltkriege nicht gegeben hätte, dann wären wir heute im Jahr 2016 technologisch höchstwahrscheinlich weit nicht da, wo wir heute waren. Denn Krieg ist echt ein krasser Motor für ja. Forschung.
Ja.
Also klar. Muss man das extra erklären? Also ich meine, nichts treibt Wissenschaftler und allgemein eine Regierung so krass an wie der nackte Kampf ums Natürlich. Überleben.
Stichwort Kernkraft. Ja. Kommt ja auch von der Atombombe.
Ja. Oder Fluggeräte im Allgemeinen.
Ja. Klar. Auch, ja, auf jeden Fall. Fluggeräte, Düsentriebwerke. Der Düsenantrieb, der wurde ja auch für den Zweiten Weltkrieg entwickelt.
Ja, allerdings könnte man ja jetzt sagen, wenn man böse ist, die Weltkriege waren gut, weil als Abfallprodukt diese Technologien hervorgegangen sind. Ist es dann nicht die gleiche Sache wie mit der Weltraumforschung auch?
Du musst halt bedenken.
Du musst Was hat das miteinander zu tun?
Den größten Schub hatte die Weltraumforschung in welcher Zeit?
Kalter Krieg.
Eben. Das ist so gesehen ja auch ein Krieg gewesen. Er wurde nicht mit Waffen geführt, sondern im Zweifel, da haben die politischen Systeme gegeneinander gekämpft. Und da wurden ja auch, was weiß ich, wie viel Kohle in die Forschung gesteckt, ja? Einfach um zu zeigen, unser politisches System ist besser als das andere. So viel Kohle, wie da reingesteckt wurde, um die Mondlandung zu ermöglichen oder den ersten Menschen in den All zu schießen oder Satelliten hochzuschießen, das gibt's heutzutage nicht mehr in dem Umfang.
Die Weltraum- ja, und genau das ist doch kein Argument gegen Weltraumforschung, sondern dafür oder für Forschung allgemein, da Geld reinzubuttern. Weil es waren zwar immer schlimme Umstände, die dazu geführt haben, dass Geld reingebuttert wurde, aber was rauskam, war meistens was Gutes. Jetzt mal minus Atombombe.
Ja, aber, natürlich, absolut.
Und deswegen, das ist ein Argument dafür, noch viel mehr Geld in Weltraumforschung und Forschung allgemein zu stecken.
Also die Technologie kann nichts dafür, dass sie als Kind eines Konflikts geboren wurde.
Ja, eben.
Ja.
Ja.
Ja, und ich kann nicht auch mit dem Eierschneider umbringen, wenn ich Bock hab.
Zeig's mir, jetzt.
Okay. Ich hab halt keinen. Wozu? Ich weiß nicht mal, wie sowas aussieht, wenn ich ehrlich bin.
Es gibt ja noch einen anderen Grund, wieso wir ins Weltall fliegen. Unsere Erde wird es nicht ewig geben. In ein paar Milliarden Jahren ist Feierabend, ne? Die Sonne.
Viel früher.
Die Sonne dehnt sich aus.
Das ist auch von, glaub, 100 Millionen Jahren, bis wir nicht mehr leben können. Also.
Was? Nee, also, ich meine, ich rede jetzt von diesem Event, dass die Sonne sich so weit ausdehnt.
Ja, aber das kann uns egal sein. Wir werden schon viel weiter vorher nicht mehr leben können.
Wieso? Also jetzt mal unabhängig.
Weil es dann schon viel zu heiß hier ist und schon Wüstenplanet und Scheißdreck.
Ach so, also
für uns, wir müssen schon viel früher abhauen.
Also wo sich dieses Ereignis ankündigt.
Ja,
praktisch.
Macht er jetzt schon. Ich meine nur, es wird halt immer wärmer, das Ding wird immer größer.
Gut, aber ja.
Ist so. Also es sind keine Milliarden Jahre.
Ja, wir alle wissen, wie schnell so ein Podcast vorbeigehen kann, wie schnell so zwei lustige Stunden vergehen können. Das sind 5 Milliarden Jahre halt auch nichts. Ja, dann bleibt halt die Frage, wo geht's hin, Leute?
Das ist eine gute Frage.
Also darüber haben wir auch schon kurz gesprochen in einer der letzten Folgen. Unser allernächster Nachbar Alpha Centauri ist knapp 5 Lichtjahre entfernt. Etwas mehr, ich glaube 5,4 waren's. Wir wissen gar nicht, ob es da einen Klasse-M-Planeten gibt.
Gefährliches Halbwissen. Irgendeiner kennt irgendeinen, der irgendeinem was erzählt hat. Und angeblich wurde jüngster Zeit dort einer gefunden. Also nicht Klasse M, aber halt ein Planet. Ich weiß jetzt nicht.
Im Alpha Proxima System bei unseren Nachbarn.
Google das mal bitte. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendjemand hat mal was erzählt.
Gut, die Frage ist, ob das wirklich der nächste mögliche bewohnbare Planet sein wird oder ob wir nicht sagen, wenn der Moment gekommen ist, wo wir die Erde evakuieren, dass wir nicht alles auf eine Karte setzen, sondern diverse bewohnbare, potenziell bewohnbare Planeten anfliegen werden. Ja, dass man sagt, okay, man schickt jetzt 50 Generationen Schiffe los und jedes Schiff hat ein anderes Ziel.
Mhm.
Ich meine, es wäre ein viel zu großes Risiko, die komplette Menschheit auf einen Planeten loszuschicken. Jetzt stell mal vor, du kommst da an und es stellt sich heraus, da heißt ja gar nicht Klasse M, sondern das ist ein Gasriese beispielsweise.
Sache ist, bau die Dinger mal. Die Forschung, die wir betreiben müssten, um so ein Ding herzustellen, dass es wirklich funktioniert, mit allem, was man braucht.
Was für ein Ding? Raumschiff.
Ein Generationsschiff.
Kommen wir auch noch dazu, ja, wenn wir noch ausführlich drüber sprechen.
So viel Forschung, wie viel Geld wir reinstecken müssten, dazu ist ja die Menschheit heutzutage nicht mal natürlich, ansatzweise gewillt.
Aber deswegen, rein hypothetisch gesprochen, wenn es jetzt daran geht, wir müssten die Auswahl der Planeten oder des Planeten treffen, wohin die Menschheit eine neue Zivilisation aufbauen soll, dann werden wir einen Teufel tun und einen einzigen raussuchen. Das wäre ja Wahnsinn. Ja, ja.
Also strategisch besser wäre es halt wirklich mehrere Systeme anzufliegen.
Genau. Im Zweifel ist dann das erste Generationsschiff, keine Ahnung, 100 Jahre, 1000 Jahre unterwegs. Das zweite halt doppelt so lang, dreimal so lang.
Hm. Wir haben über das Thema Exoplaneten ja auch schon relativ ausführlich gesprochen, dass es gar nicht so leicht ist, die zu erkennen. Ich habe jetzt mal kurz gegoogelt, Fabe. Es gibt einen potenziellen Exoplaneten bei unseren Nachbarn, Alpha Centauri BB. Der wurde tatsächlich schon 2012 entdeckt, ist zu viel gesagt. Es gibt die Vermutung, dass es dort einen gibt, aber es konnte wohl noch nicht definitiv bewiesen werden, dass der da ist. Da siehst du mal, wir sind ja technisch noch nicht mal in der Lage, definitiv zu sagen, ob unser nächster Nachbar einen Landeplatz hat oder nicht. Ja. Also das ist ja für uns heute schon eine unlösbare Aufgabe, die wir aber sicherlich in den nächsten Jahrzehnten bewältigen können.
Gut, mit Hubble und Co. haben wir aber diverse potenziell bewohnbare Planeten im Weltraum allgemein gefunden. Also jetzt.
Ja, aber du kannst nicht ausschließen, dass wenn du ankommst, dass da absolutes Desaster ist.
Klar. Deswegen musst du das Risiko streuen. Also du wirst nicht sagen, du fliegst nur zu einem Planeten, sondern du musst das Risiko streuen und zu so vielen unterschiedlichen potenziell bewohnbaren Planeten fliegen, wie nur deine wirtschaftlichen Möglichkeiten hergeben.
Und glaub mir, wenn der Tag kommt, dann ist alles, was du hast, checkst du dort rein.
Ja, natürlich.
Brauchst du noch die scheiß Börse? Ich hoffe nicht.
Ja gut, wenn wir an dem Punkt sind, wenn wir wissen, die Welt ist fucked, wir haben nur noch ein paar Jahre, ist es sowieso zu spät. Ja. Also die Idee, dass wir eigentlich heute schon mit Vorbereitungen dafür anfangen müssen, ist absolut vernünftig.
Aber ganz traurig ist, dass die Lasche, die sich immer dagegen wehren, mehr Geld in Forschung, die wird es dann nicht mehr geben, die werden es nicht erleben müssen. Mhm.
Ja. Also ich will ja gar nicht so jetzt in irgendwelche politischen Sachen einsteigen, aber
ich will einfach nur alle hassen.
Aber die neue amerikanische Regierung, unter dem, dessen Name in diesem Podcast eigentlich nicht genannt werden darf.
Wieso nicht?
Einfach so. Ist wie der Bösewicht bei Harry Potter.
Was ist, wenn ich jetzt den Namen nenne?
Ich will seinen Namen nicht aussprechen. Du kannst es machen, ich mach's nicht.
Piepst du es dann, wenn du?
Trump Pence, yay!
Ja, Giant Douche.
Drain the Swamp!
Also wenn der, also unter dem, dessen Name ich nicht nenne, soll
was das... Was für Name?
Giant Douche.
Okay. Grab them by the... Was war's nochmal?
Grab them by the pussy.
Ah, ja, ja, ja.
Der Typ, der bei Kevin alleine in New York mitgespielt hat.
Echt?
Ja. Kennst du nicht? Es gibt einen kurzen Cameo-Auftritt bei Kevin alleine in New York in der Lobby des Trump Towers.
Jetzt habe ich den Namen doch gesagt! Fuck it! Die Existenz von Trump ist mir erst bewusst geworden, als die ganze Scheiße losging vorher.
Egal. Ich wollte nur kurz sagen, dass unter dem das Budget der NASA wahrscheinlich, und das ist in den letzten Jahren schon sehr runtergegangen, noch weiter gekürzt wird. Ja. Aus Gründen.
Darf man dazu mal was sagen? Das Budget der NASA, leider habe ich jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber das ist so verschwindend gering gegenüber allem anderen. Läuft
gar nichts mehr.
Die kriegen, auch damals, selbst zur Zeit der Mondlandung, war das viel geringer als... vom Militär natürlich und von ganz vielen anderen Einrichtungen. Das Budget ist verschwindend gering, aber alle aus irgendeinem kranken Grund regen sich alle darüber auf, wie viel Geld in die Forschung gesteckt wird. Wie krank kann man eigentlich sein? Ja, das ist das Wichtigste, was wir haben,
neben Sozialeinrichtungen. Haben wir einen Vergleich, ob die ESA im Vergleich zur NASA mehr Geld kriegt?
Ich guck mal kurz währenddessen.
Das würde mich mal interessieren, weil die ESA, die macht sich ja in den letzten Jahren immer mehr.
Die ESA ist die ESA ist tatsächlich echt richtig ehrgeizig.
Ja.
Die werden immer besser.
Ja.
Ja. Also was wollte ich denn jetzt zu dem Thema noch sagen? Oh, weißt du das? Ja, genau, dieses Argument Weltraumforschung, Geld ist für den Arsch. Das ist halt ein verschwindender, also das ist halt im Vergleich zu allen anderen, wo wir Geld reinbuttern, so wenig. Ey, wenn die gesammelte Menschheit auch nur halb so viel Kohle in die Space-Forschung stecken würde, wie wir im Moment in Waffenproduktion und Forschung reinstecken würden, dann wären wir schon längst auf Kronos und würden mit Worf rummachen.
Noch immer diese Argumente, wenn dann nicht verstanden wird, was manche Wissenschaftler in manchen Zweigen machen, und es hört sich abstrus und dumm an und was weiß ich, aber was man verstehen muss, ist, alles, was wir wissen, ist ein Gewinn. Selbst wenn es zu dem Zeitpunkt so banal noch was klingt, was wir jetzt auf einmal wissen und wir haben Tausende von Euro oder Millionen von Euro ausgegeben, ist egal, das ist nur Geld. Wissen ist viel stärker und wichtiger als Scheißkohle, die keinen Gegenwert hat.
Also ich habe jetzt hier kurz Zahlen gefunden, die sind von 2010, nur mal so als groben Vergleich. ESA hatte 2010, die Europäische Raumfahrtorganisation, ein Budget von 5,4 Milliarden US-Dollar. Es ist halt nix.
Und wie viel hat die NASA im Vergleich?
17,6.
Wow, okay.
Schon deutlich mehr. Also es hat sich mittlerweile auch, bin ich mir sicher, geändert. Das verschiebt sich immer mehr. Es wird immer
wahrscheinlich,
Es ist halt nichts. Es ist wirklich nichts für Weltraumforschung. Also Weltraumforschung ist, auch wenn wir immer tolle Sachen sehen, im Fernsehen, was geglückt ist und so weiter, irgendwelche Landungen auf Meteoriten und so weiter, Rosetta etc. Die Weltraumforschung ist leider seit Jahrzehnten so ein bisschen auf Eis.
So traurig, ey.
Ja, es stagniert, aber es stagniert nur gefühlt. Ich sag mal so, die Fortschritte werden nur langsam erzielt, weißt du? Ich meine, ja, es geht langsamer voran. Du hast halt nur irgendwie 5 Milliarden zur Verfügung anstatt jetzt 50. Ja,
was noch ein Problem ist, dass die halt nicht alle 5 Sekunden mit einer mega krassen Scheiße in die Ecke kommen, sondern die haben oft große Fortschritte, die für einen Laien klingen wie, ja, und jetzt, okay.
Ja, das ist halt,
das ist das Problem. Ja. Es ist echt schwer, einem Laien zu erklären, was die da gerade vollbracht haben. Ja,
irgendeine Mission dauert bei denen halt mal 10, 15 Jahre.
Ja, und dann kommen länger. Sie an und verkacken es, aber sie sind trotzdem angekommen bei bei scheiß Rosetta, ne? Dann haben sie es halt mal schön verkackt.
Ja, oder die Marslandung, ne? Wo sie dann im Nachhinein noch gesagt haben, ja gut, es gab wichtige Erkenntnisse, aber im Großen und Ganzen war es trotzdem ein Fehlschlag,
also die Mission. Was Menschen, die sich mit Wissenschaft nicht so krass beschäftigen, was denen oft nicht klar wird, ist, dass halt auch ein Misserfolg dich weiterbringt.
Ja.
Ein Misserfolg
ist auch eine Erkenntnis.
Ein Misserfolg bringt dich in der Wissenschaft, auch wenn es schwer zu verstehen ist, manchmal weiter als ein Erfolg.
Ja. Sind wir uns einig?
Denn da habe ich kein Beispiel auf Lager.
Nächstes Thema.
Ja, wir steuern ja im Prinzip wir auf unser Thema zu. Alpha Centauri 5,4 Lichtjahre entfernt. Den kurzen Zahlenvergleich hatten wir in der letzten Show schon. Das schnellste vom Menschen geschaffene Objekt im Moment ist die Voyager-Sonde, die das Sonnensystem ja gerade verlässt, die eigentlich schon außer Betrieb ist, aber weiter funkt. Die würde fast 80.000 Jahre fliegen zum nächsten System, Alpha Centauri.
Gut, mit dem Antrieb aus den 60er Jahren, wohlgemerkt. Ich denke, wenn wir jetzt noch mal eine Voyager-Sonde mit dem heutigen Stand der Technik rausschicken würden, dann wäre die im Zweifel, was weiß ich, doppelt so schnell unterwegs. Dann wäre sie nur noch 40.000 Jahre unterwegs.
Ja, das ist auch schon mal Holz, ne?
Ja, natürlich ist es Holz, aber es ist nur noch die Hälfte.
Ja.
Und überleg
mal,
das würden wir jetzt in 50 Jahren hinkriegen. Das ist jetzt reine willkürliche Schätzung. Im Zweifel ist es nicht so viel, aber nichtsdestotrotz. Wenn du das einfach mal hochrechnest in 1.000 Jahren, 2.000 Jahren, wer weiß, vielleicht ist es dann nur noch eine Frage von wenigen Jahrzehnten, Jahrhunderten.
Ja. Ich sag mal, das ist schaffbar, dass du, sagen wir mal, in 20 Jahren da ankommst oder in 30 Jahren. Ich glaube, das ist schaffbar, auch physikalisch gesehen. Du brauchst halt nur Energie wie Schweine. Du kannst über lange Zeit so beschleunigen, gehe ich mal von aus. Müsst mal ausrechnen, wenn du das Höchste, was Menschen aushalten, beschleunigst für eine gewisse Zeit und dann weniger beschleunigst, sodass sie nicht komplett durchdrehen. Mhm. Weil du musst die ganze Zeit beschleunigen, um auf diese Geschwindigkeit zu kommen. Und ich weiß nicht, wie lange Körper...
Das Beschleunigen ist das Problem.
Genau.
Es gibt natürlich Kampfpiloten, die Beschleunigungsspitzen von 7, 8 G aushalten.
Aber nicht 10 Jahre
aber
am Stück.
Aber für Sekunden.
Ja,
für Sekunden.
Ja.
Also ich...
Ich denk mal 3G.
Ja, das ist so, das habe ich auch ungefähr im Kopf, dass du dauerhaft eine Beschleunigung von 2, 3G aushältst.
Dann kann man mal ausrechnen, wie schnell... Wahrscheinlich... Ja. Wahrscheinlich musst du schon wieder abbremsen, bevor du überhaupt eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hast, die dir was bringt. Und deswegen kommt schon das nächste Kühlschlaf, was man brauchen wird. Aber selbst dann wird ja die Beschleunigung auch auf deinen eingeschlafenen Körper wirken.
Also wir müssen gar nicht lang mit irgendwelchen Zahlen rumjonglieren. Es dauert ewig. Ja. Wenn du es schaffen würdest, ein Raumschiff auf ein Zehntel der Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Und das ist halt auch schon richtig heftiger Sci-Fi-Shit.
Ja.
Das ist halt aber auch richtig heftiger Sci-Fi-Shit schon. Dann würde es bis zu unserem nächsten Nachbarn, Alpha Centauri, 5,4 Lichtjahre, ne, ein Zehntel Lichtgeschwindigkeit, also mal 10, würde es fast 60 Jahre dauern, um nach Alpha Centauri zu kommen.
Ja, aber das ist
Realistisch, ja.
Nur sogar eine Generation, ne?
Ja.
Also es gibt in der Serie Ascension bei Netflix zu böllern, um da mal gleich so ein kleines Beispiel aus der Literatur ranzunehmen, gibt es ein Generationenraumschiff, das fliegt nach Alpha Centauri und das ist 150 Jahre unterwegs.
Okay.
Also fliegen die vermutlich so mit 3 bis 4% der Lichtgeschwindigkeit. Ja. Jetzt stell dir mal vor, du musst ein Raumschiff konstruieren, das 150 Jahre unterwegs ist.
Viel schlimmer. Wie beschleunigen die dahin und wie lange brauchen die dafür?
Mhm.
Wie gesagt, nochmal rein, sie brauchen ja irgendwas, was dich vom Sterben abhält, während sie beschleunigen.
Mhm.
Und sie müssen ja sehr lange beschleunigen, um das zu erreichen, gehe ich mal von aus.
Die Frage ist auch, unter welchen Voraussetzungen fliegt dieses Raumschiff? Werden die Menschen an Bord eingefroren?
Nein.
Dann warte mal kurz.
Bei Ascension nicht.
Warte mal kurz.
Du redest jetzt allgemein.
Ja, prinzipiell. Wenn du die Menschen einfrisst, dann langt es prinzipiell eine riesige Tiefkühlkammer in diesem Raumschiff zu montieren, wo die Menschen eingefroren werden und den Rest macht ein kleines ein Computerraum, was weiß ich. Oder du sagst, die Menschen sind durchgängig an Bord, dann brauchst du auch Infrastruktur. Du brauchst Schulen, du brauchst Medizin, medizinische Abteilungen, du brauchst Nahrungsmittel und so weiter und so fort. Also
so ist es bei Ascension.
Je nachdem, welche von diesen zwei Szenarien du von ausgehst, desto komplexer oder weniger komplex ist dieses Raumschiff.
Noch viel schlimmer, du brauchst in erster Linie Gravitation. Und du musst gucken, dass die Leute nicht verrecken, während du beschleunigst.
Gravitation ist leichter gesagt als getan, ne?
Ja, eben.
Also das sind so Basics, die man halt als Laie schnell vergisst.
Das ist das Allerschlimmste. Also erstens,
ja, aber beschleunigen. Wieso bräuchte man Gravitation?
Weil die Leute leben und sie sollen ja nicht degenerieren, sie sollen ja ankommen und laufen.
Gut, in der ISS gibt es auch keine Gravitation und die
Astronauten. Aber die Leute sind da keine 150 Jahre an.
Du wirst doch nicht geboren und lebst dort.
Gut, dann gibt es halt morgens und abends eine Trainingseinheit, wo du dich ans Laufband festbindest und eine Runde.
So sollst du dein Leben verbringen.
Das ist doch Bullshit. Die Leute in der ISS sind hochtrainierte Profis, Mann. Die bereiten sich, das sind die Besten der Besten der Menschheit.
Glaubst du ernsthaft,
die bereiten sich jahrelang darauf vor und selbst für die ist es eine Herausforderung, auch nur ein Drittel oder ein halbes Jahr an Bord zu
sein. Stell dir vor, du hast ein neugeborenes Baby also schwebend die ganze Zeit. Wie soll das trainieren?
Nee, also es geht nicht.
Gut,
das
okay, ich bin überzeugt.
Danke.
Thema Schwerkraft. Also es gibt eine Idee zur Schwerkraft. Und zwar könnte man Folgendes machen. Das Raumschiff beschleunigt einfach konstant mit 9,81 Metern pro Sekunde im Quadrat, also mit der Erdbeschleunigung. Verstehst?
Ja.
Das bedeutet, du wirst konstant runtergedrückt und hast dann deine Gravitation, deine Schwerkraft durch die Beschleunigung.
Das ist gleich beim Bremsen.
Genau. Wenn die Reise zur Hälfte vorbei ist, musst du halt alles im Raumschiff so umbauen, dass plötzlich die Decke im Zimmer der Boden
auch,
ist.
Du könntest ja auch das Raumschiff einfach drehen um 180 Grad um die eigene Achse und dann bremsen.
Geht auch.
Das wäre die technische
Einfachung. Okay, dann die nächste Frage. Dann haben wir ja schon die Beschleunigungsfrage. Du beschleunigst mit einem G, bitteschön.
Das dauert halt ewig. Ne?
Ja, du kommst eine Hälfte an, hast nicht mal ansatzweise die Geschwindigkeit erreicht. Das müsst du mal ausrechnen, da brauchst du bestimmt tausende von Jahren.
Gut, ich denke aber, wir haben ja gesagt, dass die Menschen 2G aushalten würden. Ich meine,
aber auch dann würden sie degenerieren,
wenn
sie
unter 2G
leben würden. Das ist das Problem.
Wieso?
Es würde ewig dauern, aber das wäre wahrscheinlich die humanste für den menschlichen Körper, die angenehmste Art, um das Problem mit der Beschleunigung, dem Abbremsen und der fehlenden Gravitation gleichzeitig zu lösen. Dann gibt es auch noch die Idee, solche großen Zylinder zu bauen. Das sieht man relativ häufig in modernen Science-Fiction-Filmen, dass die halt in so großen Rädern sind. Also wenn du dich auf einem sich drehenden Rad befindest, dann wirst du von der Fliehkraft ja nach außen gedrückt. Kennt man vom Karussell, wenn du auf dem Karussell sitzt und das dreht sich relativ schnell, wirst du nach außen gedrückt. Ja?
Ja.
Und die Idee ist, dass das Raumschiff einfach solche riesigen Gondeln hat, die sich die ganze Zeit drehen. Du bist im Inneren dieser Gondel und wirst dadurch nach außen gedrückt. Mhm. Bei Babylon 5 ist es so, da ist die ganze Raumschiffstation so gebaut. Wird im Film oft so gezeigt, als ob diese Räder nur 20, 30 Meter groß sind. Die müssten riesig sein. So ein Zylinder müsste mindestens tatsächlich ein paar hundert Meter Durchmesser haben, dass du einerseits diesen Effekt hast, dass den Menschen andererseits nicht schlecht wird.
Ja, das ist, glaube ich, eher das kleine Problem.
Ich denke auch. Also du musst ja auch mal überlegen, wie viele Leute willst du auf einen neuen Planeten schicken. Das werden nicht nur ein paar hundert sein, sondern da reden wir von mehreren Zehntausenden im Zweifel, die du wirklich da hinschicken willst.
Also wir reden schon von einem massiven, heftigen,
also
riesigen Raumschiff.
Also da müssen wir ja immer von Dimensionen im Raumschiffbau reden, die für uns aktuell noch nicht vorstellbar sind.
Ja.
Also die wenigen 100 Meter Durchmesser, der Zylinder, um das Wort zu benutzen, haben wird, das wird eine Selbstverständlichkeit
sein. Das ist eins der geringen Probleme.
Ja, und vor allem, du willst ja nicht, dass Menschen ihr komplettes Leben auf 100 Quadratmetern verbringen.
Kommt dazu, absolut.
Du brauchst die Größe.
Ja. Thema Antrieb, darüber haben wir auch schon mal kurz gesprochen, aber ihr habt das als Bullshit abgetan. Das Raumschiff in der Serie Ascension wird angetrieben durch den Antrieb, den ich schon kurz vorgestellt habe, der im Zuge des Orion-Projekts in den 50ern entwickelt wurde. Also du stößt hinten kleine Atombomben aus, die hinter dir explodieren und die dich dann langsam nach vorne treiben. Du, Andi, hast mich ausgelacht, völliger Bullshit. Darüber haben die Wissenschaftler der NASA in den 50ern ernsthaft nachgedacht. Und es ist nicht so ein Quatsch, wie man im ersten Moment meinen mag.
Ja, gibt es Konstruktionspläne? Könnte man ein Raumschiff so konstruieren, dass es nicht komplett zerfliegt?
Es wurde natürlich nicht gebaut.
Nein, so. aber gab es konkrete Pläne zwecks Material und so?
Ja, also ich hab da echt mal nämlich eine Weile dafür begeistert und hab da ein bisschen im Netz rumgesurft. Die Idee war erstaunlich gut ausgearbeitet. Das gab da wirklich so eine Forschergruppe in den 40ern und in den 50ern und 60ern, die sich echt intensiv mit dieser Idee auseinandergesetzt haben. Die Idee ist, dass du ein Raumschiff hast und das hat hinter sich einen massiven Metallschild, um sich vor den Atomexplosionen zu schützen. Der ist halt auch gedämpft, um diese explosionsartige Beschleunigung leicht abzuschwächen. Und du schießt dann hinten raus so kleine Atombömpchen, also die kleinsten, die du bauen kannst, die detonieren hinter dir und durch den Druck wirst du langsam nach vorne gepresst und kannst dadurch beschleunigen.
Also ich muss sagen, ich finde die Idee nach wie vor Bullshit.
Klingt abgespaced,
so wie beim ersten,
ne?
Mal.
Nein, ich halte es nicht für so dumm. Weil also ich glaube, das ist der größte Energieausstoß, den wir zurzeit fabrizieren können, ich jedenfalls. Also mir fällt nichts Besseres ein als Atombomben.
Aber wenn der Antrieb so wunderbar funktioniert, wieso wurde die Forschung dann nach den 50er Jahren nicht weitergeführt?
Kann ich dir sagen, weil es in den 60ern und darauf folgenden Jahrzehnten nicht mehr cool war, mit Atombomben zu experimentieren. Also es war gerade diese Phase, gerade die 50er, als die wirklich alles ausprobiert haben mit Atombomben. Also die haben echt nur, ich meine, man kennt ja die Atomtests im Pazifik und so weiter, die haben echt alles ausprobiert, was nur geht. Alles. Und dann wurde der Menschheit ja, wie wir wissen, langsam mal bewusst, dass die Atomenergie vielleicht doch nicht nur Vorteile hat. Dann wurde es politisch, wie sagt man, es wurde politisch problematisch, sich für Atomkraft und für solche Tests einzusetzen. Und tatsächlich wurde die ganze Forschung eingestampft. Ich will auch gar nicht zu sehr jetzt im Detail über diesen Orion-Antrieb sprechen. Wir haben heute wahrscheinlich auch noch viel bessere Technologien, wie der Lichtbogenantrieb zum Beispiel, an dem aktuell geforscht wird. Bla, bla, bla. Es gibt ja auch noch die Idee des Antimaterie-Antriebs, der in der Science-Fiction ja meistens also in der Sci-Fi sind es ja entweder immer Fusionsantriebe, über Fusion haben wir schon gesprochen, oder die klassische Antimaterie.
Also ich glaube, dass Antimaterie die realistischste Variante von den zukünftigen Antrieben ist.
Aber auch dann frage ich mich, egal wie übel du beschleunigen kannst, wie hältst du die Leute am Leben auf dem Schiff? Mhm. Das ist wahrscheinlich noch ein viel größeres Problem.
Jetzt rein wegen der Gravitation meinst du, oder?
Ja, dass du halt nicht die komplette Zeit schlimmsten Beschleunigen ausgeliefert bist und an der Wand klebst wie Matsche.
Ja. Und also wirklich der menschliche Körper.
Ja, und
der menschliche Körper macht dir dann einen Strich durch die Rechnung.
Und die Sci-Fi-Antwort ist ja natürlich Antigravitation. Das ist immer die Sci-Fi-Antwort.
Gut, dann lasst uns doch mal über Warp-Antrieb reden.
Haben wir doch schon, du Spast, in der letzten Folge.
Ja, so. Dann lass uns den Warp-Antrieb für das Generationsschiff nutzen. Fertig.
Ja, okay, da bräuchtest du keine Antigravitation in der Theorie. Weil du ja mit durchgesaugt wirst durch diese.
Also Antigravitation ist halt wirklich ein Produkt der Fantasie.
Ja, leider. Also so viele Probleme lösen.
Also, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, Gravitation oder oder Trägheit auszuschalten, es ist ja im Prinzip ein und dasselbe, das ist halt Fantasie. Also wenn
ich es richtig weiß, ist Gravitation die einzige bekannte Kraft ohne Gegengröße. Wenn ich es richtig weiß.
Was meinst du mit Gegengröße?
Ja, dass es keine negative Gravitation gibt.
Ach so.
Dass du sie nicht aufheben kannst. Es gibt es nur in die eine Richtung.
Ja, oder wir kennen sie Stand heute noch einfach nicht.
Ja, aber wenn. Also mein Stand ist, wenn du einen Physiker fragst, die sind aus irgendeinem. Ich weiß nicht warum, aber die sind sich sehr sicher. Nein,
gibt es. Gravitation ist ja tatsächlich noch relativ geheimnisvoll. Also, das haben irgendwo in den Kack- und Sachgeschichten, ich glaube mit Richard und Tobi habe ich kurz das mal angerissen, ich glaube bei der Independence Day Folge. Wir wissen sehr genau, was Gravitation macht, was die Auswirkungen sind, aber wie Gravitation funktioniert, also auf einer submolekularen Ebene, das ist noch sehr geheimnisvoll. Es gibt ja die Theorie mit dem Graviton, dass es ein Teilchen gibt, irgendwie so eine Art Teilchen, das für diese Gravitation zuständig ist. Allein darüber könntest du schon eine eigene Folge machen.
Ja, das Kranke ist ja auch, dass Gravitationswellen tatsächlich nachgewiesen wurden.
Ja, das war ja jetzt der letzte erste Fall, ja.
Ich stelle mir das laienhaft immer so vor, wie man es in diesen typischen Sci-Fi-Sendungen immer sieht. Ja, da du hast den Raum und da ist dann, ne, wenn sie schwarze Löcher darstellen, wie so ein Trichter, der nach unten geht, und da fällst du einfach rein. Das ist Gravitation. Im Prinzip kannst du dir das so vorstellen,
eine,
sagen wir mal, die Erde, eine große Kugel, wirkt etwas Gravitation aus, heißt, sie krümmt den Raum in sich rein, in ihr Zentrum hin, und da fällst du dann rein, wenn du vorbei fliegst, sag ich mal. Und das ist die Anziehung, dass du einfach so wie auf so einer Hügellandschaft, einer vierdimensionalen, einfach da reinfällst. So stelle ich mir das laienhaft vor.
Ja, aber das ist halt, also die, liebe Physiker, die uns hören, und wir haben mittlerweile einige,
deswegen ich weiß, laienhaft.
Korrigiert mich, aber wir wissen, Dinge, die schwer sind, haben Gravitation, aber wir wissen noch nicht hundertprozentig, wieso. Es klingt mega abgespaced, aber wieso schwere Dinge, also massereiche Dinge, Gravitation
ausüben. Weil sie den Raum um sich krümmen.
Ja, aber wir wissen nicht, wie genau und wieso die das machen.
Wieso wirst du nicht raussehen, weil das ist Wissenschaft und keine Religion. Den Grund wirst du nie erfahren, es ist so. Sie krümmen den Raum.
Ja, also um das mal abzukürzen, wenn wir nicht irgendeine ganz kranke Möglichkeit finden, die Physik zu bescheißen, also wirklich grundlegende physikalische Gesetze entweder auszuschalten oder irgendwie zu umgehen.
Widerspruch in sich, wenn du sie ausschalten kannst, dann machst du es mit einem anderen physikalischen Gesetz.
Und dann ist wieder physikalisch. Ihr wisst, was ich meine. Wenn wir nicht irgendeinen Cheat finden, irgendeinen Shortcut, irgendwas, um die Physik zu bescheißen, also ich meine, Wurmlöcher erschaffen oder sowas.
Wäre aber auch nicht Physik
bescheißen. Ja, du weißt, wie ich meine.
Ich weiß, wie du meinst. Das ist scheiße, wie du es ausdrückst. So würde meine Oma das ausdrücken.
Ja.
Wenn du einen Weg findest, dann hast du einen Weg gefunden. Und du hast nicht die Physik beschissen.
Ja, ja, du nutzt die Werkzeuge der Physik, um die Physik zu bescheißen.
Ja, sehr gut. Wenn wir nicht irgendeinen ganz krassen Trick finden, dann wird diese ganze wir reisen in den Weltraum und besiedeln andere Sternensysteme echt eine wirklich heftige Nummer. Mhm.
Deswegen, ich baue auf Kryoschlaf.
Kryoschlaf. Ja. Das ist ja eine Idee der Sci-Fi, um diese ganze Scheiße, über die wir gesprochen haben und die wir noch sprechen werden, so ein bisschen außen vor zu lassen. Wir frieren die Leute einfach ein.
Aber genau, dann sind sie halt 2 Millionen Jahre unterwegs.
Jetzt nochmal zurück zu dem Punkt, wenn ich die Leute in Kryoschlaf versetze, wieso brauche ich dann Gravitation auf dem Raumschiff?
Wenn du so hardcore beschleunigst, machst du auch die eingeschlafenen Körper kaputt. Du machst alles kaputt an Bord.
Wer weiß.
Ich?
Wer weiß, wenn du...
Nein, aber du musst keine Rücksicht auf Komfort nehmen. Du könntest die Leute einfach Komfort, mit 2-3G beschleunigen. Nein,
es gibt immer noch
Grenzen
der Beschleunigung. Du machst den Körper immer noch kaputt.
Du hättest immer noch die
Grenzen der Beschleunigung. Wenn er vereist ist er vielleicht ein bisschen härter, du machst es nicht so schnell kaputt, aber du wirst nicht viel daraus gewinnen.
Aber das ist jetzt wirklich im Bereich der Spekulation. Wenn du einen Körper echt einfrierst, dass er wirklich ein massives, hartes, festes Objekt ist, könnte es vielleicht sein, dass der eine deutlich stärkere Beschleunigung als ein lebendiger Organismus verträgt.
Ja, du kannst wahrscheinlich ein paar Gs draufhauen. Sagen wir mal auf das, was ein Mensch wirklich, was hast du vorhin gesagt, 9G hält ein Mensch für ein paar Sekunden aus?
Ungefähr, ja. Also in der Spitze.
Mach mal 20G draus. Aber auch da geht ein Eisbollen bestimmt auch kaputt.
Hey, lass es 50G sein. Es wird trotzdem noch eine sehr, sehr lange Reise.
Da geht alles kaputt bei solchen Beschleunigen. Beschleunigung.
Aber lass es auch nur mal 4G sein, ja? Also du bräuchtest trotzdem keine künstliche Gravitation, wenn die Leute einfach im Tiefschlaf die Reise hinter sich
bringen. Nein, die bräuchst du nicht. Du könntest auf Komfort, das meine ich ja, deswegen baue ich da drauf. Ich baue auch da drauf, weil dann kannst du auch, in Anführungsstrichen, kann dir egal sein, wie lange es dauert.
Ja.
Dann kannst du auch eine Million Jahre unterwegs sein, solange halt dieses System das aushalten.
Genau.
Es gibt ja bei den Amis schon so Institute, so die sich mit Kryogenik, also mit so Tiefgefrierschlaf beschäftigen. Die Amis gehen natürlich voll drauf ab, ne?
Ja, hoffe ich doch, wenigstens
super, auf irgendwas. Irgendwelche Superreiche, die sich kurz nach dem Tod einfrieren lassen, mit der Hoffnung, irgendwann wieder aufgetaut zu werden und dann geheilt zu werden. Würdet ihr das machen?
Ja.
Ja. Prinzipiell.
Ich
meine, aktuell machst du das ja ohne Gewissheit auf Wiederauftauung, dass du wieder reanimiert werden kannst. Du lässt dich einfach auf gut Glück einfrieren. Die Frage ist, wieso tust du das? Ja, leide ich an irgendeinem abgefahrenen Krebsleiden, das man heutzutage nicht sauber wegoperieren kann, oder an irgendeiner anderen unheilbaren Krankheit, und ich setze einfach darauf, dass die mich in 1000 Jahren oder 100 Jahren wieder auftauen und einfach mit Schnippschnapp die Krankheit aus mir rausschneiden und ich kann meine restlichen 40 Jahre gesund leben. Oder ja, was ist das Motiv dahinter? Ja, einfach, weil ich sage, okay, ich bin jetzt 80, ich bin jetzt natürlich im Todes gestorben, ich lasse mich einfrieren. Wüsste ich jetzt auch nicht, was da jetzt der Sinn dahinter wäre, dass ich dann einfach in 100 Jahren wieder aufgetaut werde und nochmal 2 Jahre leben kann.
Genau, genau. Du müsstest das im Prinzip auf Risiko in der Mitte deines Lebens mal, sagen wir mal mit 40, sagst, okay, jetzt, ciao. Ich lasse mich einfrieren, mal gucken, was passiert.
Die Leute werden ja wirklich schockgefrostet, also ja. Die werden Minuten nach ihrem Tod, werden die schockgefrostet, also wirklich so kalt, wie es nur geht, zack,
ja, damit, kaputt geht, ja.
Damit die Gefäße und die das Gewebe möglichst wenig Schaden davon trägt. Mhm. Vielleicht haben wir in 100 Jahren die Möglichkeit, Kryoschlaf erfolgreich zu machen. Vielleicht kommt dann aber raus, dass wir die völlig falsch eingefroren haben. Und dass die
aber das Gute ist, die sind tot, sie werden es nicht merken.
Ja.
Und
ja.
Allein die stellst du mir vor, lässt bis 40 sagst, okay, scheiß drauf, ich mach's auf. Ist halt nicht erlaubt, weil es wäre Tötung, aber es ist na, also ich finde, es gehört erlaubt, wenn du sagst, hier sind 200.000 Euro oder was immer das gerade kostet bei den Amis.
Mehr.
Frier mich ein, ciao. Lässt dich einfrieren mit 40, ein schöner Force lässt einen Schlag. Bäm, du bist da wieder. 500 Jahre später oder was auch immer.
Ultra krank.
Alter, das wär's mir wert. Das wäre mir das Risiko wert, ich glaube, ich würde es machen. Auch gesund, ich würde es doch machen. Wenn die Wissenschaft so weit ist, dass sie sagt, okay, wir können dich so einfrieren, dass nichts kaputt geht, wir wissen halt noch nicht genau, wie wir es wieder retour machen. Würde ich vielleicht aufs Risiko eingehen. Allein die Chance zu haben, dass du in ein paar hundert Jahren aufwachst. Wie krank wäre das?
Mal eine ganz abstrakte Frage. Wieso sollte die Menschheit in 500 Jahren hergehen, die im Zweifel unter chronischer Überbevölkerung leidet?
Ja, Mann,
und solche, hab ich auch nachgedacht. Und solche Idioten wie uns wieder aus dem Kryoschlaf holen, damit es nochmal einen weiteren Idioten gibt, den du erstens nochmal an die aktuelle Gesellschaft eingewöhnen musst, dem du die Technologie zeigen musst und dem erstmal erklären musst, ja, wie das Ganze überhaupt aktuell funktioniert.
Ich sag dir warum. Stell dir vor, wir hätten irgendwo einen eingefrorenen Wichser aus dem Römischen Reich rumliegen. Würdest du nicht auftauchen und mit ihm reden wollen?
Ja, doch, auf jeden Fall.
Ganz einfach. Klar, wenn du 50.000 Arschlöcher rumfahren hast.
Ja, genau. Gibt es überhaupt ein Interesse dann, die ganzen Oldtimer aus dem 21. Jahrhundert wieder
aufzutauen? Wahrscheinlich suchst du die ein, zwei raus anhand ihrer Lebensläufe. Die liegen ja wahrscheinlich irgendwo in einem Fächle neben dem Eisschrank. Und dann suchst du die einen raus. Ne?
Der es halt kommt auf die Ethik an, was die Gesellschaft zu dem Zeitpunkt hat.
Vielleicht.
Unsere Ethik würde es diktieren, ja, was wir zurzeit haben. Wir müssten, also unsere Grundrechte würden es diktieren. Und wenn die Menschheitsgeschichte so weitergeht, wie ich hoffe, ja, wie ich immer sage, in Richtung Star Trek Zukunft, dann werden die dich auftauen, weil du ein Recht darauf hast zu leben, weil sie jetzt die Technik dazu haben.
Vielleicht,
der Hippokratische
Eid. Die Frage ist dann, stell dir vor, du willst in 500 Jahren aufgetaut werden und die tauen dich schon nach 100 Jahren auf.
Nee,
sagt dann verklagst du die Firma.
Nein. Also so weit sind wir noch nicht, dass du sagen kannst, wann du aufgetaut werden willst.
Okay, noch, also ASAP.
Noch ist ja so, sobald es möglich ist. Sobald möglich, genau.
Okay.
Klar, in 500 Jahren kann, in 10 Jahren kann viel passieren. Ja, ja,
vielleicht herrscht auch in 100 Jahren irgendeine abgefahrene Alien-Spezies, die den tiefgefrorenen Farb mit Salami und Spinat belegt und in den Ofen reinwirft.
Ja, aber ich werde es nicht merken.
Tiefkühl-Pizza la Fabio.
Aber ich werde es nicht merken, das ist das Wichtige. Also,
ja, vielleicht beim Auftauen kurz, ne?
Ja, vielleicht.
Wenn sie sagen,
ja, aber du bist tot, Mann. Das ist ja das Problem. Wie machst du jemand, der tot ist, wieder lebendig?
Mhm.
Ja. Das ist das Problem. Der ist tot, er ist eingefroren, aber er ist fucking tot.
Ja.
Man muss ja Herz ja zum Schlagen bringen und keine Ahnung, kenne mich nicht aus.
Aber das wäre halt wirklich die einfachste Art für so eine lange interstellare Reise. Du frierst die ganzen Vollidioten einfach ein, hast weniger Stress auf der Reise, hast vielleicht irgendeinen coolen Roboter oder eine künstliche Intelligenz, die dich auf dem Flug betreut, die sich um technische Probleme kümmert, wenn sie das denn kann, und das muss sie können. Und wenn wir da sind, werden wir wieder aufgetaut.
Und ich glaube, wenn, dann wird es so passieren. Noch ein Wort dazu. Ich habe bei web.de, wenn man sich anmeldet, kommt doch immer am Anfang so billige Scheißnachrichten.
Ja.
Und vor ein, zwei Jahren oder so. Nee, nicht, ob es war sogar dieses Jahr, ist was aufgeploppt, wo es genau um Kryoschlaf ging. Also, dass die angeblich einen Sprung gemacht hätten in der Forschung. Und da stand tatsächlich, ich weiß nicht mal mehr welches Land, in irgendeinem Land angeblich haben sie vor, ab jetzt, wenn Leute mit Schusswunden reinkommen oder richtig übel verletzte Leute, die sterben würden, wenn man sie mit konventionellen Mitteln behandeln würde, weil die Zeit, die man bräuchte, um sie zu operieren, nicht mehr reichen würde, also sie würden gar nicht mehr so lange leben, dass man die in Kryoschlaf versetzt.
Quatsch, wer soll das denn bezahlen?
Nein, das ist
einfach
aus Forschungs... ja, wahrscheinlich. Ich habe extra gesagt Web.de, dass man sozusagen die Erlaubnis erteilt hat, mit denen zu forschen, sie in Kryoschlaf, was auch immer das heutzutage heißt, zu versetzen und sie dann zu operieren. Ich habe dann nochmal extra versucht zu googeln, Sachen zu finden. Ich habe immer nur diesen Artikel gefunden, bei ein paar anderen Zeitungen noch, aber es kam danach nie wieder irgendwas. Und das war, glaube ich, ein Jahr alt. Mhm. Es kam nie wieder irgendwas, ob sie es gemacht haben, keine Ahnung. Aber es, die haben es so dargestellt, als wäre die Technik weit genug, sie jetzt mal zu testen.
Gut, inwieweit ich jetzt Web.de als verlässliche Nachrichtenquelle einstufen würde, ist ein anderes Thema.
Ich sage ich habe es ja mit aller Vorsicht formuliert.
Das ist so der Bild.de-Lückenfüller auf Seite 3. Das ist
noch viel schlechter. Diese ganzen Startseiten-News, die sind noch viel schlechter als Bild.de.
Ja, trotzdem habe ich einen Ständer gekriegt, okay? Tut mir leid.
Weißt du, Bild, also man kann gegen die Bild-Zeitung sagen, aber die Bild-Zeitung hat die fittesten Journalisten. Sie haben halt absolut keine ethischen und moralischen Standards, sie sind einfach Wichser, aber fachlich sind die Bildleute schon gut, ne? Die finden alles raus. Aber Web.de ist halt das Gleiche, nur dass da halt nur wahrscheinlich nur Vollidioten arbeiten, die 5 Minuten Zeit haben, um diesen Artikel zusammenzudrucken.
Ja, aber dieser Artikel ist doch bestimmt auch Rip-Offs von echten Zeitungen, wo sie den ganzen
garantiert
Tag rumbuchen. Ja, die sind alle in einem Netzwerk angeschlossen, wo sie sich die Nachrichten
gegeneinander zuschustern. Ich sag nur, man sollte da vielleicht nochmal nachschauen, was es damit aussieht.
Ja, das ist alles Bielefeld Productions.
Ja.
Ja, jetzt kommen wir mal hier zum Generationenraumschiff. Stellt euch vor, du hast ein Riesending, du hast so eine riesengroße Kapsel, die durch das Weltall fliegt und da sind Leute drin und die willst du zu einer neuen Heimat schicken, auf die neue Erde. Wie viele Leute musst du da mitnehmen?
Es gibt eine Star Trek-Folge, wo gesagt wird, dass rein biologisch gesehen, um eine Bevölkerung aufzubauen, du glaubst, Minimum 50 Leute oder so brauchst, damit der Genpool nicht komplett retarded wird. Mhm. Und natürlich ist da nichts mit Liebe. Da wird vorgeschrieben, du mit dem und so weiter, ja, ne, damit das
rechnet. Also wenn du
zu reden wir mal von, also bestimmt 1000 Leute musst du machen. Allein die Vielfalt der Berufe, die es gibt, das Wissen, das du verteilen musst, allein wie viele verschiedene Disziplinen der Wissenschaft schon gibt, da reichen 1000 mit Sicherheit nicht. Nee.
Ja, Mann. Nee. Wir leben.
Es wird Wissen verloren gehen.
Absolut. Wir sind ja heute schon in einer extrem spezialisierten Gesellschaft. Also es gibt so, wie du gerade gesagt hast, es gibt so viele Berufe. Also es wird ja gerne in Filmen und so weiter so dargestellt, dass man da halt einen Physiker mitnimmt.
Mhm. Vergiss es.
Weil du bräuchtest halt so grob geschätzt wahrscheinlich mindestens 20 Physiker, jeder ein extremer Spezialist auf seinem Fachgebiet, um nur ansatzweise einen Querschnitt durch diese Naturwissenschaft da mitzunehmen.
Genau. Exakt. Aber und jetzt überleg mal, wie viele Studenten wird jeder von denen brauchen, dass Minimum 2, 3 von denen das alles mitnehmen und nichts verloren geht. Vergiss es.
Da wird definitiv Wissen verloren gehen, aber ich stelle mal eine ganz andere Frage. Wenn du auf einem unbewohnten Planeten landest und du fängst da eine Siedlung aufzubauen, was wirst du brauchen? Bauarbeiter, Landwirte.
Und Nutten.
Crack.
Ja, das sind die einzigen Sachen, die du im ersten Moment brauchen wirst. Du musst Infrastruktur aufbauen, dafür brauchst du beim besten Willen keine Physiker. Du brauchst Bauarbeiter und irgendwelche Ingenieure im Zweifel, ja.
Botaniker.
Ja, aber das ist auch sowas. Du hast nicht den Ingenieur.
Es gibt
Verpackungsingenieure, es gibt Architekten.
Es gibt Bauingenieure.
Ich bin Mathematiker, arbeite Ingenieur. Du arbeitest im Prinzip als Ingenieur, wenn du Programmierer bist.
Ja.
Das ist ein weites Feld.
Leute, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will.
Absolut.
Ja, und deswegen brauchen wir tausende von Leuten.
Du brauchst natürlich, um die Zivilisation da zu starten und einigermaßen lebensfähig zu kriegen, nur eine Handvoll Basic-Berufe. Aber das Ganze, du willst ja dann deine Gesellschaft nicht bei null starten. Du willst ja nicht, dass deine Gesellschaft wieder im 17. Jahrhundert startet. Ja, du willst ja, dass das Wissen der Menschheit wenigstens ansatzweise.
Dann legst du eine
mitkommt.
CD von Wikipedia mit dazu und sagst, viel Spaß
damit. Ja, schwierig.
Jeder Mensch auf dieser Welt hat Zugang zu Wikipedia und jetzt guck dir die Dumpfbacken an. Das bringt einen Scheiß.
Ja, also es ist halt schwierig, eine schwierige Teildisziplin einer Wissenschaft nur anhand von Medien, von schriftlichen.
Der erste Aspekt muss aber nichtsdestotrotz beim Überleben liegen. Und deswegen wird Wissen verloren
aber
gehen.
Aber du willst das Wissen. Es wird Wissen auf jeden Fall verloren gehen.
Also, es wird Wissen verloren gehen. Es wird nur
du wirst die Datenbank sein, dabei haben, aber.
Die Frage wird sein: Was nimmst du mit? Nimmst du Pädagogen mit, die in der Lage sind, den Leuten dieses Wissen neu zu vermitteln? Oder nimmst du wirklich die Spezialkräfte mit auf irgendeinem Gebiet, das du am Anfang aber gar nicht brauchen wirst, sondern die sind rein dafür da, um dieses Wissen weiterzugeben?
Du brauchst viele Leute.
Alle mitnehmen.
Ja, du brauchst so viele Leute, um den Wissenstransfer der Menschheit auch nur zu einem kleinen Bruchteil erfolgreich durchzuführen. Ich meine, das klingt jetzt voll abgefahren und ihr köpft mich jetzt gleich, aber wir brauchen vermutlich sogar Anwälte auf der neuen Erde.
Ja, leider. Leider, weil die Menschheit scheiße ist.
Das ist im Zweifel aber wirklich eine Wunschvorstellung. Im Zweifel würde man sagen, scheiß drauf. Hauptsache, die Menschheit überlebt. Hauptsache, die Menschheit ist in der Lage, auf diesem Planeten eine neue Zivilisation aufzubauen. Gut,
wenn wir,
dazu braucht es keine Anwälte. Die sollen ihre eigenen Gesetze nach ihrem eigenen Wissen und Gewissen erschaffen. Die sollen von mir aus die Physik nach ihren eigenen Vorstellungen neu entwickeln.
Neu sich ausdenken, Teil. Die denken sich die Physik Hauptsache, einfach neu aus.
Hauptsache, der Mensch an sich als Spezies besteht weiter fort. Das wird doch die Hauptdirektive sein, wenn ich so ein Generationsschiff rausschicke. Eigentlich
schon, ja. Also selbst wenn sie nach 3 Generationen Hüllmenschen sind, die das Raumschiff anbeten, weil sie nicht verstehen, was es ist.
Ja. So wird es wahrscheinlich
sein. Wahrscheinlich wird es genauso sein.
Ja.
Selbst dann hast du recht, vielleicht. Aber nur vielleicht. Weil ich mein, andererseits sind wir mal ehrlich, jeder geht erstmal von sich aus und scheiß aufs Weiterbestehen der Menschheit. Es geht darum, ob es dann coolen Scheiß geht, ob es weitergeht. Wenn die da ankommen, wie da Höhlenmenschen sind, hätte man es auch lassen können. Weißt du, was ich meine? Ja, sonst geht's vielleicht echt
übel an. Ja, sie werden
aber scheiß doch drauf, sonst zu verrecken.
Im Zweifel ist es nur ein Rücksprung ins Mittelalter. Nicht zu den Höhlenmenschen, sondern nur ins Mittelalter, in Anführungszeichen.
Wenn die Menschheit in einer verzweifelten Situation ist, sprich, Oprah Winfrey möchte wieder ins TV-Geschäft zurückkommen und wir flüchten verzweifelt vom Planeten und es geht um den Fortbestand der Spezies, dann fuck off, dann landen wir halt wieder im Mittelalter.
Ja.
Ja?
Genau. Ist meine Meinung.
Ich stell's mal wirklich so vor, die größten Köpfe aller Zeiten bauen so ein Scheißding und 100 oder 1000 Jahre später kommen irgendwelche scheiß esoterischen Arschlöcher, die ihre eigene Existenz nicht mal ansatzweise erklären können, auf irgendeinem Planeten an Wissens nicht zu schätzen und alles war für'n Arsch, ne? Genau, so stelle ich's mir vor.
Was ist denn, wenn wir die Überlebenden einer solchen Kolonialisierung sind? Stellt euch mal vor, dass wir die Nachfahren einer überlegenen interstellaren Spezies sind, die vor vielen, vielen 10.000, vielleicht sogar 100.000 Jahren hier gelandet ist.
Die sind hergekommen, haben die Dinosaurier für uns ausgelöscht, damit wir eine Lebensgrundlage haben, haben ein paar Gene abgesetzt und haben sich dann wieder verpisst.
Yeah.
Ja.
Wieso vor 100.000 Jahren sind hier solche Aliensiedler gelandet.
Und wir sind
das, was dabei rausgekommen ist.
Battleship Galactica.
Bei Battlestar Galactica
war es ja. Mein Gott, heute kriege ich nichts mehr auf die Reihe. Ja, Battlestar Galactica. Ist ja genau das. Also jedenfalls die neue Verfilmung.
Das ist ja schon fast so wie die Pränautiker, ne? Die Esoteriker, die...
Weißt du, die haben oft echt geile Ideen.
Also die
Problem ist halt nur, dass sie nicht von ihrem Weg abbringbar sind, so wie Religionen etc.
Die Pränautik geht ja davon aus, ne, dass wir die Nachfahren von Alien sind oder dass die Alien uns damals geholfen haben, bla 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 bla.
Scheiße, warum nicht? Warum nicht?
Aber die Idee ist cool, aber es gibt halt keine Beweise dafür.
Aber jetzt mal auch so gesehen, ja, jetzt wirklich angenommen, wir schicken Menschen raus und wir wissen, sie werden als Höhlenmenschen wieder von vorne anfangen, weil wir denen einfach nur das Grundwissen vermitteln können, ja, weil es ein Generationsschiff ist, bla bla bla, und sie kriegen nur das Wissen mit, wie Jäger und Sammler, wie töte ich Tiere, wie mache ich Feuer und so weiter und so
fort. Weißt du doch nicht, wie das auf dem neuen Planeten ist, hast du keine Ahnung.
Ja, aber
jetzt deswegen brauchst du intelligente Leute, weil wenn die ankommen, da ist nichts, dann musst du improvisieren. Nee, Mann, da widerspreche ich dir, aber brutalös. Nein, brauchst von wirklich... Also so
gut, dann
so
wird es ein, Leute, zwei, es geht, dann wird so es ein, zwei Häuptlinge geben, in Anführungszeichen. Ja, im Nachhinein werden es irgendwelche Häuptlinge sein, die Feuer machen können und so weiter und sich die Gegebenheiten anpassen können. Nichtsdestotrotz wird sich die Menschheit dann von dieser stupiden Höhlenexistenz wieder von vorn entwickeln, so wie das hier auf der Erde geschehen ist.
Ja.
Und im Zweifel ist es doch ganz egal, ob ich jetzt wieder bei Höhlenmensch anfange und 10.000 Jahre brauche, um wieder Technologie, Zivilisation, Kultur zu erschaffen, wenn doch die Spezies Mensch dabei überlebt, das wird doch das Hauptmotiv sein.
Ja, da stimme ich dir
zu. Voll.
Wenn man das aber überspringen kann, ist es auch kein Fehler.
Natürlich, klar. Also wenn man sieht, okay, wir haben noch 1.000 Tonnen frei an Fracht, dann packe ich ein paar Physiker und Mathematiker dazu.
Fertig. Im Zehnerpack.
Die Frage ist doch an der Stelle, ist das die Grenze einer Zivilisation, in dem so weit zu kommen, bis dein Planet stirbt oder bis du die Erde verlässt oder dein Planet verlässt und du kommst du anders an und fängst von vorne.
Vielleicht ist,
ist das logische Ende einer Zivilisation?
Ey, so
kannst du nicht weiter rauskommen als das?
So abgespaced, das klingt. Vielleicht ist das der Circle of Life, den wir seit Anbeginn der Existenz des Universums durchspielen.
Vielleicht ist es auch deswegen, wenn du Primaten oder halt wirklich Humanoide oder Menschen findest, die 200.000 Jahre alt sind, die im Prinzip biologisch exakt identisch sind. Denn ihr Hirn ist nicht kleiner, die sind eigentlich nicht dümmer, sie hatten nur weniger Wissen, sie sind anders aufgewachsen. Wo man sich einmal fragt, wo ist da die scheiß Entwicklung? Ja? Das sind 200.000 Jahre, da hat sich nichts geändert und davor ist irgendwie auf einmal ein Sprung.
Hm.
Vielleicht hat es ja wirklich viel, viel länger gedauert, sowas zu entwickeln. Oder wahrscheinlich, also ich gehe eh davon aus, dass wir eigentlich sau dumm und unterentwickelt sind.
Bloß halt, ja, weil du immer von dir selbst ausgehst. Ja. Ne?
Das ist halt die einzige, oder wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es noch ein paar Tiere gibt, die einigermaßen so eine Art Ich-Gefühl haben, ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich sind wir hier schon mal die intelligentesten. Und naja, wir kennen nichts anderes und das macht. Da denkst du, also es lässt sich ja denken, dass du das absolute Nonplusultra bist.
Also Wissenstransfer auf jeden Fall eine heftige und wahrscheinlich nicht perfekt durchführbare Aufgabe. Gut
abgewürgt, danke.
Ja. Ja, jetzt haben wir da über die Siedler gesprochen, die da auf dem neuen Planeten wie die Tiere umherziehen. Jetzt haben wir einen wichtigen Schritt aber übersprungen, nämlich die Reise selbst. Im Raumschiff.
Naja, wir haben ja schon vorausgesagt, wie es aussieht, wenn die ankommen. Irgendwelche scheiß ESOs.
Ja.
Irgendwelche, keine Ahnung was, ne?
Jetzt gehen wir mal von dem Generationenraumschiff aus der Serie Ascension aus. Das ist 150 Jahre unterwegs. Soweit wir heute uns das vorstellen und grob ausrechnen können, sind 150 Jahre Reisedauer bei einem Generationenraumschiff sogar noch eher optimistisch gedacht.
Sehr optimistisch.
Ja. Also wahrscheinlich sind wir noch weitaus länger unterwegs.
Also ich kenne jetzt die Serie nicht, aber fass mal kurz zusammen, das ist ein Generationsschiff, da sind die Menschen alle bei Bewusstsein, also sie sind nicht eingefroren.
Ja, das ist eine,
sie haben tägliche Beschäftigung, denen sie nachgehen können.
Das ist eine kleine, intakte Gesellschaft.
Also eine kleine Stadt im Weltraum.
Ja, das ist eine kleine Stadt im Weltraum, okay. Das ist eine kleine, intakte Gesellschaft. Und diese Serie Ascension, die ich jedem nur empfehlen kann, die mal zu gucken auf Netflix, wer sich für das Thema interessiert, da, Prost, warte. Boah, ist auch ein Nagel entferner hier. Boah. Widerlich.
Wo bist du stehen geblieben?
Voll unprofessionell.
Echt wahr.
Also diese Serie spielt. Pass auf, ich erkläre das kurz, grob.
Aber spoiler's nicht.
Ich spoiler nichts. Es gibt nämlich einen richtig krassen Plot-Twist, den ich aber gar nicht spoiler. In der Serie ist es so, dass in den 50er Jahren dieses Generationenraumschiff von den USA natürlich, von wem sonst, in den Weltraum geschossen wurde, mit vereinten Kräften. Und dass dieses Schiff 150 Jahre unterwegs ist in unser Nachbarsystem Alpha Centauri, wo es in diesem also in dieser Serie einen Planeten gibt, den
wir erreichen wollen. Darf ich einfach mal so Zwischenfragen stellen? Wie viele Menschen sind da an Bord?
Hui, das weiß ich nicht mehr.
Weiß man, wieso sie losgeschickt worden sind, oder ist das jetzt ein Spoiler-Alarm?
Wieso die losgeschickt wurden, also ganz einfach kalter Krieg halt, die hatten halt Schiss, dass die Welt untergeht. Ganz einfach, weil die atomare Bedrohung allgegenwärtig war.
Okay.
Und wenn ich mich recht erinnere, ich weiß nicht mehr, ob es genau gesagt wird, es sind ein paar hundert Menschen, lass es vielleicht 1000 sein.
Also okay, überschaubar.
Es ist eine Kleinstadt.
Ja,
also
okay.
Auch so dieses ganze Setting, wie die miteinander interagieren und wie man sich zufällig trifft und so weiter, das ist eine Kleinstadt.
Okay.
Das ist eine Kleinstadt im Weltraum mit verschiedenen Berufen und so weiter. Das Raumschiff steht aber unter militärischer Herrschaft, bla 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 bla. Es gibt einen Captain und so weiter. Die Militärs haben die Kontrolle.
Okay.
Und dieses Raumschiff wurde in den 50ern losgeschickt. Die Serie spielt aber in der Gegenwart, also im Jahr 2000, keine Ahnung, 14, 15, 13, 15, 15.
Die sind seit 60 Jahren unterwegs.
Ja, das finde ich einen super spannenden Aspekt. Das ist nämlich die Sandwich-Generation. Es gibt auf diesem Schiff fast niemanden mehr und die es noch gibt, die den Start erlebt haben, sind alte Menschen. Ich glaube, es gibt sogar niemanden mehr. Also keiner von den Menschen auf dem Raumschiff hat den Start des Raumschiffs miterlebt. Und nur die allerwenigsten von denen, die es auf dem Schiff gibt, nämlich wirklich nur die kleinen Kinder, werden die Landung des Raumschiffs mitkriegen. Die meisten Menschen auf diesem Schiff wurden im Weltraum geboren und sie werden auch im Weltraum sterben. Sie werden in ihrem ganzen Leben nichts anderes sehen als das Innere dieses Raumschiffs.
Ja, okay.
Das alleine ist schon mal etwas, das man sacken lassen muss.
Jein.
Stell dir vor, du wirst in diese Welt geboren.
Vermittelst du den Menschen,
die wissen alles, die sind aufgeklärt, die Menschen. Die wissen, wo sie herkommen, die wissen, wie die Welt war, bevor sie losgeflogen sind. Also die leben nicht in irgendeiner Blase, wo sie denken, es gibt nichts außer dieses Raumschiff. Denn ihre Mission ist ihnen schon bewusst.
Ich weiß nicht, ob das wirklich taktisch klug ist, den Menschen mitzuteilen, dass sie einfach nur dabei sind, um Kinder zu gebären und dann wieder zu sterben.
Ja, aber
ich meine, das ist der einzige Sinn.
Ja, was willst du ihnen denn sonst sagen?
Andererseits würdest du intellektuell komplett Generationen skippen. Du musst ihnen sagen, wofür sie da sind, du musst ihnen die Wahrheit sagen, alles andere, er nimmt Chaos, weil irgendeiner findet's raus. Du hast irgendwo auf dem Computer, in der Datenbank hast du es gespeichert, weil du hast ja ein Protokoll fürs Ankommen, du musst die Leute
ja, klar, erziehen, klar.
Und die werden es rausfinden.
Also in dieser Serie ist es so, die Leute haben schon Komfort, also das ist jetzt keine graue Dose, in der die da sitzen, in der sie sich den ganzen Tag nur langweilen, sondern dieses Schiff hat teilweise sogar richtig luxuriöse Einrichtungen, aber du bist halt wirklich eingeschränkt. Du führst dein ganzes Leben auf wenigen Quadratkilometern.
Was ich übrigens auch ziemlich geil in der Serie finde, ist, dass die komplette Technik innen drin wirklich 50er-Style ist. Du hast so alte Röhrenglotzen. Ja,
okay.
Und
so diese typische Fallout-Ästhetik.
Da gucken die uralte Serien
so Steampunk-Gedönse
halt. Nicht Steampunk, gar nicht.
Diese Fallout-Ästhetik. Also du nimmst die Technik der 50er Jahre und spinnst die ein bisschen weiter. Die ganze Ästhetik, der ganze Look der 50er Jahre. Ist genau wie bei den Games Fallout.
Du siehst einfach, sie haben sich mega weiterentwickelt rein technisch. Sie können Haufen Sachen. Aber der Look ist halt noch der alte, weil sie halt die alten Röhrenfernseher benutzen müssen als Bildschirme etc.
Ja.
pp. Das ist ziemlich gut gemacht.
Ja.
Gut. Ja, auf jeden Fall krass. Aber was willst du machen? Das ist dann halt deine Bestimmung.
Also stell dir vor, du wächst auf dem Schiff. Du hattest nie die Wahl. Du wirst auf dieses Schiff geboren.
Ja, du wurdest da drin geboren, aber du kennst halt auch nichts anderes.
Und
diese Wahl hast du hier aber auch nicht.
Das stimmt.
Aber es ist keiner dafür
verantwortlich. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du auf dem Planeten Erde lebst.
Weiß ich nicht. Was ist mit den Leuten, die auf dem Raumschiff geboren werden, 50 Jahre da leben und dann kommt das Raumschiff an und sie müssen ihre Heimat verlassen? Das, was sie kennen. Auf einmal lebst du auf einem scheiß Planeten, wo nichts ist und das kotzt dich an.
Ja, das ist auch krass. Ne?
Du musst aus deinem Raumschiff raus. Es wird demontiert komplett. Es existiert nicht mehr so. Dein Zimmer, dein Raum, alles wird demontiert.
Boah, das ist fast noch heftiger, ne? Ja.
Auf jeden Fall. Das ist ein interessanter Punkt.
Das ist ein leckerer Plan.
Krass, ja.
Ja, und was haben die jetzt für Infrastruktur in der Serie da an Bord? Haben die Schulen?
Ja.
Komplett alles.
Das ist eine komplette
Haben die Währung?
Ja. Also es gibt ein ökonomisches System. Es ist nämlich, und das ist ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, es gibt auf diesem Schiff Ascension nämlich eine Zweiklassengesellschaft. Das kann ich sagen, ohne zu spoilern, das wird in der ersten Folge gleich klar. Viele Konflikte in dieser Serie basieren auf der Existenz dieser Zweiklassengesellschaft. Also es gibt die Führungsebene, es gibt die Oberdecks, da ist der Captain mit seinen Leuten, halt, das sind Militärs, aber die laufen so vom Stil her eigentlich eher rum wie so Kreuzfahrtschiffkapitäne, die haben so schicke weiße Uniformen wie bei der Marine. Der Captain mit seinen Militärs, das ist so die Oberschicht,
ja.
Also die Militärs, diejenigen, die das Schiff kontrollieren, sind die Kapos halt, die Häuptlinge, sag ich mal.
Ja.
Der Captain dieses Schiffs ist der Chef dieser Gemeinschaft. Der wird in der Serie demokratisch gewählt, aber es ist halt trotzdem immer der eine, weil das kann halt nicht jeder. Ne? Also du kannst nur an die Führung dieser Gesellschaft kommen, wenn du zu dieser Oberschicht
gehörst. Was macht dieser Kapitän? Den Kurs bestimmen muss er nicht?
Der hat das Kommando. Gelegt. Ja, ja also, aber es ist relativ...
Er bestimmt so ziemlich alles, was das
so eher die Gesetze und sowas. Er ist so mehr der Richter, denke ich mal, das der die Präsident. Gesetze erlässt
ja,
und
das,
so weiter.
Also,
also er ist so ein Staatsoberhaupt.
Ja, und du meinst, du musst ja eine ganze Infrastruktur aufrechterhalten. Nahrung, Recycling, die Energie muss am Laufen gehalten werden, bla 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 bla. Natürlich gibt's in der Serie dann auch noch irgendein Verbrechen, das begangen wird, irgendein Mord. Natürlich, sonst hättest du zu wenig Konflikte in der Serie. Ist für unsere Überlegung jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, aber das ist schon relativ aufwendig, dieses ganze System am Laufen zu halten, weil da halt wirklich mehrere hundert Menschen leben auf diesem Schiff.
Mhm.
Und es gibt auch noch die Unterschicht. Es gibt die unteren Decks. Da wohnen halt die Leute, die sich um die Maschinen kümmern, die Handwerker, die Mechaniker, diejenigen, die Kohle in den Antrieb reinscheffeln, sage ich jetzt mal, ja, die Leute, die mit Handarbeit, ne, da unten am Start sind.
Okay.
Und die fragen sich halt relativ schnell zurecht, hey, warum machen wir das? Warum sind wir hier auf diesem Raumschiff, die Unterschicht, leben hier unten in dieser verdreckten Kackumgebung? Es ist natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt, weil du siehst halt optisch sofort, ob du jetzt auf den Oberdecks oder Unterdecks bist. Es ist halt wirklich so dunkles Kellerloch und die arbeiten da halt und haben halt deutlich weniger Rechte und weniger Privilegien als die Führungsriege in dem Raumschiff.
Unten ist so ein bisschen Klingonenschiff.
Ja,
oben,
genau.
Ja, okay, das wird wahrscheinlich der Story des der Serie geschuldet sein.
Ja,
also ich glaube nicht, dass wenn du jetzt ein Generationenschiff losschickst, es da wirklich diese Hierarchien in der Form geben wird.
Vielleicht nicht so krass, aber ich kann mir das schon grob vorstellen.
Nicht anfänglich. Du würdest ein Schiff nicht so planen, wenn du noch einigermaßen beisammen bist.
Also am Anfang, wenn so ein Generationenraumschiff startet, ist ja klar, alle sind total motiviert. Alle, wir sind die Elite der Menschheit. Oh, wir starten in eine neue Welt. Mhm. Ja, mach mal vorspulen, 50 Jahre später. Fuck you. Na. Da ist halt von der anfänglichen Euphorie nichts mehr übrig. Da kommen halt 5 Jahre. Fünf Tage.
Ich will nach Hause.
Da kommen halt dann auch wirklich Zweifel an der Mission. Aber sie können halt auch nicht umkehren. Ne?
Oder könnten sie.
Also in der Serie ist es so, dass die relativ am Anfang den Point of No Return passieren. Hm. Also jetzt kommt der Punkt, wo wir nicht mehr umdrehen können.
Weil sie sonst krepieren, weil Ressourcen nicht mehr ausreichen.
Ja.
Okay. Gut, dann ist das Thema eh geschwätzt, oder? Also, ich meine, dann musst du halt da durch, ja?
Ja, deswegen sage ich ja, ich geh davon aus, also du musst sie in Kryoschlaf irgendwas versetzen.
Ja, das funktioniert nicht. Was glaubst du, was es für eine Suizidrate in so einem Generationsschiff geben würde?
Ja.
Irgendwelche Freaks, die sagen, fuck off, ich habe keinen Bock mehr.
Mhm.
Ich gehe mir jetzt an die Gurgel, ja.
Überleg mal, wie du in der Pubertät drauf bist. Gerade als Junge in der Pubertät.
Hey, das
deine
ist
Gedanken, deine Gedanken sind knastreif.
Also für die menschliche.
In so einer Umgebung, das dann.
Für die menschliche Psyche ist das wirklich ein echt heftiger Shit.
Und wie gesagt, die Gesellschaft, wie sie ist guckst dir immer an. Das ist nicht nur immer gerade, man sagt immer, guck dir die Welt gerade an. Das sagt man immer, weil die Welt immer gerade scheiße ist.
Also für Menschen,
das funktioniert nicht. Gesellschaften sind absolut nicht einschätzbar und sie explodieren immer in die behindertsten Drecksrichtungen. Immer, immer.
Wobei, ein Punkt muss man sagen.
Auch Hobbysoziologe.
Ja. Ein Punkt muss man sagen, der Mensch ist ungewöhnlich anpassungsfähig. Ich denke, wenn jemand auf diesem Generationsschiff geboren wurde und nichts anderes kennt, dann wird er sich dieser Situation anpassen.
Ja, aber es wird
eine Dunkelziffer geben, die durchdrehen, die kriminell sind, die Suizid begehen, die sich nicht diesem System fügen werden. Aber es wird auch einen Teil geben, die das akzeptieren und sagen, okay, ich mach das Beste da draus.
Aber was machst du mit den Stirnfrieden auf so einem Raumschiff?
Was machst du mit den Stirnfrieden? Schleudern. Fertig.
Du hältst es aus, du guckst, dass es nicht so schlimm wird.
Es ist halt so,
es ist nicht vorhersehbar, wie eine kleine Gesellschaft reagiert in so einer Situation. Es ist nicht.
Ja.
Die Menschheit hat immer alles ausgehalten, bla bla bla, aber es war auf einem Planeten, es war unter anderen Umständen. Du weißt nicht, wie eine Gesellschaft in einem verfickten Raumschiff reagiert. Es ist interessant, aber ich glaube nicht dran.
Was wir in einem Generationenraumschiff haben, ist eine geschlossene Gesellschaft, eine sehr kleine Gesellschaft, eine sehr kleine Gruppe von Menschen, die abgeschnitten ist vom Rest der Welt. Das ist ja im Prinzip fast genau das gleiche wie bei The Walking Dead. Oder ich überlege gerade, ob ich noch andere Serien und Filme kenne. Bei The Walking Dead haben wir eine ähnliche Situation, weil die schließen sich auch in kleine Gruppen zusammen. Die haben natürlich eine geringe Interaktion mit anderen Gruppen. Aber das
Motiv ist ganz anders.
Das sind schon so Exilgesellschaften.
Ja, aber das Motiv ist, dass du nicht auf die Fresse kriegst von den anderen, weil alle ausflippen. Weil du genau weißt, okay, es gibt keine Gesetze mehr, jetzt macht jeder, worauf er Bock. Das ist ein ganz anderes Motiv.
Okay, du hast recht, das ist nicht so richtig vergleichbar. Das würde ich
nicht vergleichen.
Weil die sind ja abgeschottet nach
und
außen.
Und in einem Raumschiff, im Endeffekt, so wie es auf der Erde ist, bloß die Erde ist so groß, dass die meisten es verstehen, sitzen alle in einem Boot. Wenn das Ding den Bach runtergeht, dann geht alles den scheiß Bach runter.
Es ist mehr wie auf so einer einsamen Insel eigentlich.
Es ist noch schlimmer, du sitzt in einem Stück Technik und wenn das kaputt geht, sind wir alle tot.
Ja.
Das ist eigentlich Horrorszenario Nummer 1. Das ist so fragil eigentlich.
Glaubt ihr, dass sich bei so einer krass abgeschlossenen Gesellschaft, die auch unter einem gewissen Druck steht, glaubt ihr, dass sich da automatisch gewisse Hierarchien bilden?
Ja, der Stärke, klar.
Ja, das ist vollkommen normal. Das geschieht doch hier auf der Erde genauso.
Das glaube ich auch, ja.
Also nicht in der ersten Generation, weil die sind ja alle, wir sind aufgeklärt, wir haben eine gewisse Ethik, jetzt geht's los.
Gib den Fab, das hast du vorhin aus Spaß gesagt, aber gib denen 5 Jahre und das Ding ist am Kochen.
Mag sein, ja. Deswegen, wir sind, wie soll ich sagen, sozial gesehen zu dumm für sowas. Allesamt, alle Menschen, selbst der Intelligenteste.
Wir sind unser dafür Gehirn,
sozial gesehen zu dumm.
Unser Gehirn ist noch zu sehr in der Steinzeit.
Deswegen, ja, wir müssen uns einfrieren, und ich weiß nicht, ob wir da jemals rauskommen. Wir müssen uns einfrieren, Thema erledigt, wir kommen an, bam, ja. Aufwachen,
Riesenplanet, jeder macht, was er will. Oder du überlässt die Kontrolle einer künstlichen Intelligenz, die die Menschen einfach steuert.
Ja, aber, ey, da reicht ein Arsch, der bis was auf dem Kasten hat. Da kann das
ja gut, das musst du halt,
ich glaube,
du schickst einfach nur kleine Kiddies auf dieses Generationsschiff, die dümmsten der jeweiligen Generationen, die einfach zu kontrollieren sind von der künstlichen Intelligenz, und die werden einfach komplett in einem Unterdeck gefangen gehalten, ja, und das Oberdeck ist einfach ein leerer Raum, wo eine KI drin hockt und den Flug managt und die Menschen managt und fertig. Und na klar, du hast das Problem, dass am Ende eine dumme Masse an Genen einfach ankommt, ja, die nichts auf dem Kasten hat. Aber gut, das wäre eine Alternative.
Weißt du, was mein, darf ich noch?
Ja, bitte. Klar.
Was meine Idee wäre, und das ist jetzt echt mega übler Scheiß, aber rein aus dem Aspekt der Effizienz, meine Idee von einem Generationenraumschiff wäre, du hast ein Hauptraumschiff und um das Ding rum drehen sich ein, zwei Kugeln und da drin hast du so eine kleine Landmasse, wie so ein, weißt du, wie ich meine? Als wär's Outdoor, so wie so nachgestellt wie auf der Erde. Der Scheiß dreht sich, Gravitation.
So eine kleine Biosphäre.
Bisschen Biosphäre, Ökosystem, bla. Und da hast du ein paar Roboter, natürlich müssten wir die erst noch entwickeln. Und die haben einfach haufenweise Eierstöcke und Spermien dabei, Mann. Haufenweise. Und die machen die komplette Zeit, die komplette Reise lang nichts anderes, als künstlich Kinder herzustellen und mit ihnen zu forschen. Nicht sie zu quälen, aber einfach mit ihnen zu forschen. Wie kann man sie erziehen, dass sie so intelligent wie möglich werden? Die Intelligentesten wieder miteinander kreuzen, etc., etc.
Aber
du baust keine Gesellschaft auf. Kurz bevor du ankommst, nimmst du all die Gene und Informationen, die du gesammelt hast, und baust in diesen Biosphären, sagen wir mal, 10 Jahre vorher oder 20 Jahre vorher, komplett auf voll null an eine Gesellschaft auf.
Klone?
Die setzt, nein,
reden wir hier von Klonen?
Nein, nicht Klonen. Einfach, du hast unfassbar viel Spermienprobe von der Erde dabei. Das reicht für Äonen, ohne Inzucht zu betreiben.
Okay.
Und du machst das immer weiter, sammelst Informationen, wie zieh ich Kinder auf, wie steige ich Effektivität, etc. pp. Und 20 Jahre bevor du ankommst, machst du davon ein paar tausend Stück und die setzt du aus. Du siehst sie, du sagst ihnen, was ihr Sinn ist, bliblablub, und du setzt sie aus.
Pap, das ist eine sehr geile Idee, aber das könntest du alles schon auf der Erde vorbereiten. Und dann tust du einfach nur noch das genetische Material einpacken, mit ein paar Maschinen rüberfliegen und dann einfach auspacken und loslegen.
Ja, könntest du auch tun, aber du könntest die Zeit zusätzlich nutzen, um es noch weiter zu entwickeln.
Ultra kranke Idee.
Also du aber könntest,
sehr geil, sehr geil.
Du könntest, egal wie weit du hier geforscht hast, die paar hundert Jahre Flug kannst du immer noch benutzen, um es weiterzuentwickeln.
Das heißt, oder du sparst Ressourcen und fliegst so dahin.
Das heißt,
aber wehe, da kommt der nächste Film raus. Wehe, und ich krieg kein Geld dafür.
Das bedeutet, Fabs Plan für die Zukunft der Menschheit ist, einen gigantischen Spermatanker ins Weltall zu schießen.
Prinzipiell, ja. Da kommen wieder irgendwelche Moral-Arschlöcher, also, aber fuck Moral, ethisch ist das absolut nicht verwerflich. Das ist genau richtig so.
Also, da gibt es auch schon
Samenbanken. Scheiß auf den ganzen Müll. Einfach nur ein paar Maschinen, die es schaffen wirklich, Menschen, wenn es soweit ist, zu züchten.
Du bräuchtest dafür eine extrem hochentwickelte künstliche Intelligenz.
Das ist halt wieder ein Problem. Immer hat
und
ein Problem.
Die ganze Geschichte wäre halt wirklich moralisch und ethisch extrem fragwürdig.
Nur moralisch.
Nur moralisch. Ethik ist ja das Angelernte, also fuck off. Das Ding ist moralisch extrem fragwürdig, weil du ja im Prinzip Generationen von menschlichen Labormäusen züchtest, auch wenn es denen die ganze Zeit gut geht. Du züchtest faktisch eine Generation von Labormäusen, die du im
du lässt sie leben in kleinen Gruppen, alles überwacht, blablablub, die dürfen auch mal bumsen, wenn es sein muss. Gehört ja dazu zum glücklich sein. Alles gut und schön, nichts passiert. Aber es wird geguckt.
Den Schritt würde ich gar nicht gehen an eurer Stelle. Ich würde
auf meinem Raumschiff
einfach nur die genetische Masse nehmen, transportieren und dann.
Ja, okay, um den Ethikfaktor auszuschließen, das.
Also wenn du
technologisch. Ich würde es nicht mal aus Ethikpunkten, Gesichtspunkten machen, sondern einfach aus logistischen Gründen. Überleg mal, wie viel Raum und Kapazitäten du einsparen kannst, wenn du einfach nur die Tanks mitführst, ohne irgendwelche Räume.
Klar, wo aber überleg mal, wie viel Kapazität können. Und Raum meine Idee schon zu dem Originalraumschiff eingespart hat. Ich hätte
ja auf jeden Fall
von Menschen.
Aber trotzdem bräuchtest du ja eine gewisse Infrastruktur, wenn sie da miteinander interagieren und du Experimente durchführen willst, wie intelligent sie sind und
so weiter. Ja, das wäre halt so eine richtige Outer Limits Geschichte.
Ja, auf jeden Fall.
Was weiß ich, jedes von den Kiddies oder so hat einen Roboter, der auf die Scheiße aufpasst und also sondern die guckt, dass es ethisch einigermaßen vertretbar ist, wenn es überhaupt an sich schon so vertretbar ist. Und es wird einfach geguckt, wir erziehen die, wir schulen die, wie können wir es so effizient wie nur möglich machen. Und dann am Schluss mit hunderte oder tausende Jahre Information wird dann am Schluss eine Generation herangezogen, die uns dermaßen voraus ist und dann nicht von null anfangen muss, sondern einfach...
Bam. Aber ganz ehrlich, ich würde das alles auf der Erde machen.
Ja,
so. Und dann einen kleinen Frachter losschicken, den du dann auch im Zweifel mit 40, 50 G beschleunigen kannst, um auf dieses Thema wieder zurückzukommen. Da hättest du ja kein Problem damit, ja, weil die genetische Masse, die geht im Zweifel dabei nicht kaputt. Und die Maschinen im Zweifel auch nicht, wenn du sie robust genug baust.
Also ich sag mal, wenn du auf, sagen wir mal, wir machen auf der Erde ein paar Vorexperimente. Das heißt, das kostet uns schon mal 100 Jahre.
Ja.
Und wir wissen, wir bauen wirklich Maschinen, die in einem abgeschlossenen System, sagen wir mal auf ein paar hundert Quadratkilometern, knallhart die Dinger züchten, sie aufziehen und ihnen alles beibringen und wir gucken dann, was dabei rauskommt. Und wenn wir dann, und damit rein wissenschaftlich gesehen, dass du sagen kannst, okay, wir können uns einigermaßen sicher sein, es wird funktionieren, machst du das nicht einmal und sagst, okay, hat geklappt. Mhm. Du musst es 10, 20, 100 Mal machen.
Und das kannst du ja parallel laufen. An mehreren Orten.
Und dann sagst du, okay, alles klar. Dann hast du empirische Daten und dann kannst du losgehen. Das heißt, du wirst damit schon ein paar tausend Jahre verbringen müssen, damit du wirklich das forschen kannst.
Ja gut,
und dann
schickst du kannst es ja parallel machen in mehreren Orten auf der Erde. Ne?
Ja, aber also wenn man das mal noch weiter spinnt, wäre es vielleicht, also wenn wir technologisch so weit wären, könntest du einfach nur einen kleinen Frachter mit ein paar coolen Robotern und jeder Menge Eizellen losschicken und Sperma. Und du da
nicht ganz, du brauchst ja wirklich... Ja, obwohl, du könntest...
Pass auf, dieses Kolonieschiff landet auf dem Planeten.
Und macht das dort.
Ja. Und klont dort ein paar hundert Leute. Und das, das bedeutet, du nimmst gar keine Menschen mit.
Nein,
du
das wäre das logistisch ja. sauberste.
Ja,
wir akzeptieren auch Nobelpreise. Kein Problem.
Also, Thema Wissenstransfer damit verbunden. Es klingt zwar ultra abgespaced und als ich das zum ersten Mal gehört habe, konnte ich es gar nicht glauben, aber es wurde tatsächlich schon mehrfach nachgewiesen, dass es Wissenstransfer über die DNA gibt. Mhm. Ja, also es gibt gewisses Wissen, dass das Lebewesen über das Erbgut mitnehmen können.
Redest ja, aber es ist Wissen in Form von oder? Verhalten.
Ja,
immer also, in Form von Verhalten.
Ja, wir reden da wirklich von primitiven Sachen.
Also Instinkt. Auf ja. gut Deutsch.
Also lasst mich mal so ein Experiment kurz zum Beispiel euch erzählen. Als mir das jemand erzählt hat, dachte ich, das ist Bullshit, das ist Esoterik, aber das ist wirklich so. Es gibt einen Wissenschaftler, der hat so ganz primitive so Würmer, die im Meer im Boden leben. Also wirklich so ganz primitive kleine Viecher hat er genommen. Das Dümmste vom Dümmsten. Und gar nicht mal das Dümmste vom Dümmsten, denn der konnte diese Würmer darauf trainieren, dass wenn sie einen bestimmten Lichtimpuls sehen, dass sie dann zur Nahrungsquelle gehen. Also wirklich ganz basic. Normale Würmer wissen das nicht, denn es wurde ihnen nicht gezeigt. Die Würmer, die er gezüchtet hat, wussten das. Und dann hat er Folgendes gemacht. Dann hat er die Würmer, die das schon wussten, zu Brei gehäckselt, der hat die wirklich püriert und hat mit diesem Püree andere unwissende Würmer gefüttert. Und ein Teil der Würmer, die damit gefüttert wurden, haben durch die Nahrungsaufnahme dann dieses Wissen aufgenommen und sind plötzlich auch bei den Lichtimpulsen zur Nahrungsquelle gegangen. Moment. Ist das nicht kranker Scheiß? Moment,
erstens, nur ein Teil. Zweitens, DNA weitergeben läuft nicht über Essen.
Ja,
wenn ich dich fress, erbe ich von dir einen Scheißdreck. Das... Das ist ganz komisch, was du hier gerade erzählst.
Absolut.
Ich habe jetzt erwartet, dass du sagst, die haben sich fortgepflanzt und deren Kinder haben das automatisch gemacht. Das habe ich jetzt erwartet.
Ja. Ja, es war tatsächlich durch die Nahrungsaufnahme. Wir reden hier...
Wie groß war der Teil? Wie oft wurde es wiederholt?
Wo hast du das gelesen? Auf web.de?
Nee, Leute, pass auf, es gibt ein Experiment, das ist relativ neu, das habe ich erst vor kurzem, ich kann dir sogar die Quelle nennen, bei Bayern 2 oder SWR 2 Wissen in dem Podcast gehört, bei den Science News. Und zwar Schleimpilze können tatsächlich auch Wissen weitergeben. Schleimpilze, das sind so komische kleine Viecher, die im Wald leben, so Pflanzen halt, die kein Gehirn haben. Und die haben auch so primitives, instinkthaftes Wissen weitergegeben, indem sie ein paar Stunden mit Artgenossen zusammengelebt haben. Sprich, du hast einen Schleimpilz und er hat was über seine Umgebung gelernt. den haben die mit nur ein paar Stunden mit einem unwissenden Artgenossen zusammen in eine Schale gesteckt. Und als die dann die wieder getrennt haben, wusste auch der andere, was Sache ist.
Also über Enzymaustausch durch die Erde.
Wir reden hier echt nur von ganz primitivem Wissen.
Ja, das ist auch sowas. Diese krasse Scheiße können immer nur diese, in Anführungsstrichen, primitiven Lebewesen. So, ich hack dich in zwei, auf einmal gibt's zwei von dir, so wie Regenwurm ja. Und sowas, ne? Mhm. Das können immer nur die ganz primitiven Lebewesen, so krassen Scheiß, wo du denkst, oh,
aber jetzt
das 80-fache von meinem Körpergewicht.
Aber jetzt stell dir mal vor, also wir sind jetzt wirklich im Bereich der Spekulation und der Sci-Fi. Jetzt stell dir mal vor, du könntest einen Menschen klonen, der erwachsen oder in einem Alter, wo man nicht mehr Kleinkind ist, als junger Erwachsener. Kommt der aus der Petrischale raus, aus dem Klonapparat und hat schon ein Grundwissen, dass wir ihm genetisch mitgeben.
Ja, aber da gibt's ein Problem, weil, das hast du vorhin selber gesagt, die Viecher, so, die haben kein Gehirn, bla bla bla. Genau das ist es. Also ich, Gehirn und unser Gehirn, um zu lernen, um Wissen zu speichern, muss Neuronen knüpfen, es muss leben.
Ich weiß, ey, wie gesagt, wir sind hier echt im Bereich der Sci-Fi.
Und selbst unser Instinkt ist also anders aufgebaut als
die. Du würdest also sagen, dass du einen Menschen klonst und er kommt aus der Petrischale raus und ist jetzt ein Erwachsener, ja, weil er aus irgendeinem Gerät aussteigt und er weiß, was der Satz des Pythagoras ist.
Jetzt mal beispielsweise genommen. Ich rede nicht davon, dass sowas vielleicht möglich ist. Ich rede nur von einer Idee. Es ist wirklich nur eine ganz krass in die Zukunft projizierte Idee.
Das ist wieder, selbst wenn das möglich wäre, halte ich das für ethisch nicht vertretbar. Weil du keine Kindheit hast und nicht gelernt hast. Du hast es irgendwie.
Absolut.
Damit es ethisch vertretbar wäre, müsstest du ihm eine komplett erfundene Kindheit alles mitgeben. Erinnerungen, jeden Scheiß, den Mensch braucht.
Wenn ich das kann, gesund wenn ich leben, das könnte.
Dann können wir drüber reden. Aber wenn er einfach nur aufwacht und er hat aus irgendeiner Krank, er kann auf einmal reden und ja, er hat das kann einen Satz Pythagoras, aber er hat keinerlei Lebenserfahrung. Nee,
weil ich denke auch, Wissen basiert auf Erinnerungen und Erfahrungen. Mhm.
Bei uns ja.
Deswegen wird das eine ohne das andere nicht funktionieren. Also im Zweifel musst du diesem Menschen eine Erinnerung einpflanzen.
Ja, eben. Und selbst wenn du es schaffst, dass er reflexweise, wenn du fragst, Satz Pythagoras, und er labert's runter. Selbst wenn das Reflex ist, das ist ethisch nicht vertretbar in meinen Augen.
Jetzt stell dir mal vor, du erfährst mit 17, 18 Jahren, dass deine gesamte Kindheit gar nicht stattgefunden hat, sondern eine dir eingespeicherte Erinnerung in deiner DNA ist. Das ist auch moralisch und ethisch völlig,
Können wir mal Moral von Ethik trennen, bitte?
Ja. Erklär's, Fab.
Wie Michael Schmidt-Salomon so schön sagt, es ist ethisch okay, dir einen runterzuholen, moralisch nicht. Und das ist der Unterschied. Moral ist erfundene Pisse, so wie Religion, und kommt meistens
andersrum. Religion. Ethik ist das Konstruierte. Ethik ist das Konstruierte.
Ja, ja. Moral. Ethik ist das Abgesprochene. Ethik ist das mit Logik ausgemachte Gesetz. Ich töte dich nicht, du tötest mich nicht, ich quäle keine Lebewesen.
Ja.
Das ist Ethik. Mhm, ja. Mit unserem Wissen das Beste hervorgeholt, dass es allen gut geht, in Anführungsstrichen. Das ist Ethik. Moral ist überall anders. Ethik nicht. Moral ist, der eine darf sich kein Unterholen, der andere muss seine Alte verhüllen, das ist Moral. Deswegen Moral und Religion, alles weg. Da brauchen wir nicht drüber reden. Wir reden über
Ethik. Dann sprechen wir nur noch über Ethik, haben wir geschwätzt.
Danke.
Gut, wunderbar.
Und es wäre auch ethisch sehr fragwürdig.
Thema Sex, hast du gut übergeleitet, Fab.
Bitte. Warum?
Wieder zurück zu unserem hypothetischen Generationenraumschiff. Du hast einen Genpool. Zuerst mal ist es schon nicht so einfach auszuwählen, wer soll da mit. Ja, du musst, also oft ist es in der Sci-Fi ja so, dass die genetisch stärksten ausgewählt werden mit der besten genetischen Prädisposition, also Leute, die gute Gene haben.
Warum eigentlich Disposition? Warum heißt es nicht Präposition?
Gute Frage.
Ja, weil Disposition hört sich an wie so voll daneben.
Also eigentlich könnte man den Podcast...
So dispositioniert, guck das mal wieder nach.
Leute, eigentlich könnte man an der Stelle den Podcast auch canceln, weil wir sind uns einig, dass wir einfach nur genetische Masse rüberschicken und keine Generationen rumschicken, die irgendwelche
Probleme... Ja, die gute Idee kam zu früh.
Ja,
die nochmal, Nobelpreise sind sehr gern gesehen.
Richtig. Es gibt keine Probleme mit Sexualität, mit Hierarchie, mit, was hat man noch als Kriminalität, Suizid und so weiter.
Und auch nicht mit Ethik in
Und auch nicht mit Ethik. Du schickst einfach nur einen Tank mit genetischer Masse rüber und ein paar künstlichen Intelligenzrobotern und machst einen Haken hinter und fertig.
Soll ich sie kurz erklären?
Ja, bitte.
Die Disposition, unter dem Begriff Disposition wird im weitesten Sinne häufig eine organische oder psychische oder lebensgeschichtlich erworbene Anfälligkeit für die Ausbildung von Krankheiten verstanden. Mhm. Ja, also das hat deine medizinische Disposition hat sich im Laufe deines Lebens entwickelt. Ja, die Prädisposition ist genetisch bedingt. Das heißt, du kannst da nichts machen. Wenn du eine genetische Prädisposition hast,
Prädisposition, das Wort Disposition hast, schon falsch verstanden als negativ.
Ja, aber,
schon
richtig verstanden. Also wenn du eine Prädisposition hast, kannst du nichts daran ändern. Ja. Du hast diese Gene, die waren schon vor deiner Existenz bestimmt durch die Vermengung der Körperflüssigkeiten von deinen Eltern. Bla,
so,
bla, bla.
So wie du mit deiner Neandertaler Stirn.
Genau.
Okay.
Jetzt stell dir vor, wir haben einen tollen Genpool zusammengestellt, wir haben eine wirklich perfekte Gesellschaft zusammengestellt, wenn das überhaupt möglich ist, und die fliegen da im Raum. Kannst du eigentlich nicht zulassen, oder kannst du es vielleicht doch, dass die sich da im Weltraum während der 150-jährigen Reise wild durcheinander paaren?
Ja, wenn der Genpool doch so toll ist.
Wenn der Genpool so perfekt ist, müsste das eigentlich schon möglich sein, oder? Oder wäre es nicht, wir lassen ethische Gesichtspunkte mal beiseite, wäre es nicht sinnvoller, wenn es irgendwie so eine Art Paarungskontrolle gibt, wenn es ein System gibt, das dir sagt, wer mit wem vögeln darf?
Kommt drauf an, also wie stellst du das vor? Was willst du da kontrollieren, wenn dein Genpool doch so perfekt ist?
Das Problem ist, du hast, wenn du ein Generationschef hast, das 150 Jahre unterwegs ist, prinzipiell ein Inzestproblem.
Ja. Immer, ja, ja. Bei einer geschlossenen Gesellschaft.
Deswegen musst du vorschreiben, wer mit wem darf und wer nicht. Das Absolut. Ist übrigens in Island, stand heute auch schon der Fall. Da gibt es ein spezielles Amt, da kannst du hingehen und da ist dein Stammbuch quasi hinterlegt, und bevor du mit jemandem vögelst, musst du da abfragen lassen.
Meines Wissens nach gibt, ich bin nicht, aber ich glaube, es gibt eine App.
Habe ich auch
oder gibt's eine App? Ich weiß es nicht. Okay, passt. Aber gut, dann wisst ihr darüber Bescheid. Also es gibt irgendwas, was in Island so eine Inzestkontrolle oder Paarungskontrolle bereits vorschreibt.
Es ist kein Gesetz, soweit ich weiß. Du kannst es machen.
Gut, also auf einem Generationsschiff sind wir uns einig, jetzt mal nicht despektierlich gemeint, aber Behinderte wären absolut unnötig auf einem Generationsschiff, weil du willst ja eine neue Zivilisation aufbauen.
Ja, also es ist im Sinne der Mission, dass du wirklich eben ganz krass auf die Gesundheit deiner Population
achtest. Aber dann musst du so weit gehen, wenn das überhaupt möglich ist, dass du bei deinem kranken Genscheiß, den du abziehst, schon dafür sorgst, dass die du nachher miteinander vögeln lässt, das auch okay finden. Dass du nicht irgendwie, weißt du, dass du nicht zwingst Leute, die sich hassen bis auf den Tod, wenn sie sich schon das erste Mal sehen, dass die für immer miteinander zusammen sein müssen. Dann musst du das umgehen können. Und es wegen der Wildrumvögelei.
Im Zweifel reden wir von künstlicher Befruchtung und du hast das Thema
umgangen. Ja, exakt. Oder du musst, wie gesagt, die Idee von vorhin ist immer noch die beste, du gehst mit einem Riesentank von Sperma dahin und du machst so viele Menschen, dass es egal ist.
Ja.
Und was ich noch sagen wollte, besonders Mischlinge, also die Rumbumserei ist eher gut. Also natürlich nicht, wenn es dann zu Inzucht führt.
Aber
besonders Mischlinge, also besonders, also zwischendurch, also mehreren, also verschiedenen Rassen.
Absolut.
Sind stärker und meistens gesünder.
Genetische Diversität.
Ja, genau. Ja.
Mischlingshunde, also so Treppenhausmischungen, wie man gerne mal sagt, sind eigentlich fast immer deutlich gesünder und genetisch stabiler als so Rassehunde, weil die halt Inzest, ne?
Ja. Ja.
Und wenn ein Land wie Island hat eine 250.000 Einwohner ungefähr.
Ja, 300.000.
300.000 Einwohner.
Wie Karlsruhe. Island ist eine große Karlsruhe.
Ja, das Land also hat viele Einwohner wie Karlsruhe.
Ja, total krank.
Wenn so ein Land schon ein, vielleicht kein großes, aber ein kleines Problem hat, man wirft schon ein Auge auf das Thema Inzest, dann wäre das bei unserer Raumschiffpopulation von wenigen tausend Menschen, und da reden wir schon von einem großen Raumschiff, wäre das wirklich ein Faktor, auf den man aufpassen muss.
Ja, die nächste Methode wäre, die Leute steril zu halten.
Ja, das heißt, du musst eben auch mal überlegen.
Dann brauchst du sie wieder nicht für die
Reise. Es kann nicht jeder einfach mal mit jedem rumbumsen, weil überleg mal, die Ressourcen sind beschränkt. Du hast Nahrungsmittel für x Personen an Bord. Du hast Kapazitäten und so weiter für eine gewisse Anzahl an Leuten an Bord. Wenn da die Leute anfangen, weil sie nichts zu tun haben, wie wild durch die Gegend zu vögeln und Kinder in die Welt zu setzen, dann hast du relativ schnell ein Überbevölkerungsproblem auf dem Raumschiff. Wird
das bei Ascension sogar thematisiert? Musst du das da nicht anmelden? Oder
ja, ganz
oder
genau.
Nur besondere Leute dürfen Kinder haben oder irgendwie sowas?
in der Serie Ascension ist es so, wenn ein Paar ein Kind haben möchte, muss es sich sozusagen bewerben und dann wird getestet, ob die genetisch zueinander passen und dann kriegst du eine Bestätigung oder nicht.
Das wäre doch ethisch einigermaßen vertretbar, dass du nicht gezwungen wirst, du musst ja, jetzt, sondern dass du anmelden kannst und dann wird getestet, okay.
Also ob das jetzt ethisch vertretbar ist, weiß ich nicht.
Weil du verwehrst einem
Menschen das Recht auf Fortpflanzung und das ist das instinktive Grundrecht eines jeden
also,
Menschen.
Wenn es zur Ausrottung aller führt, guck dir die Chinesen
also
an.
Also meiner Meinung nach...
Halte ich für absolut in Ordnung.
Die haben aber auch voll die Probleme deswegen. Ey, ne? Fab. Sowas wie Menschenhandel ist bei denen ein riesiges Thema.
Oh, lasst uns das Thema nicht anschneiden.
Wird auf dem Raumschiff nicht passieren.
Das Thema Ein-Kind-Politik.
Wer weiß?
Das Thema Ein-Kind-Politik in China hat zu echt krassen Auswirkungen und Problemen geführt.
Lass uns dazu mal eine separate Podcast-Folge machen.
Meine persönliche Meinung ist, wenn du in so einer Situation bist, wie in einem Generationenraumschiff, das ist echt krass. Also das ist eine Situation, für die wurden wir Menschen nicht geschaffen. Wir wurden von ihm dafür nicht geschaffen.
Von mir.
Von Fab. Also das ist so eine krasse Ausnahmesituation und da steht so viel auf dem Spiel, da kann man vermutlich unmöglich alle ethischen Standards aufrechterhalten.
Nicht alle, aber du musst natürlich kategorisieren. Das heißt, du verursachst weniger Leid, wenn du das Gebären von Kindern verbietest oder das Fortpflanzen verbietest, als wenn du es zulässt und am Schluss alle den Hunger versterben.
Fab, ich stimme dir zu, aber erzähl das mal dem Pärchen, das sich seit Jahren liebt, bla 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 bla, und das jetzt ein Kind zusammen haben möchte.
Zurück zu dem Thema. Scheiß auf lebende Menschen auf einem Generationsschiff.
Die Folge ist seit Stunden
beendet. Klonen.
Ja. Nicht klonen. Petrischale.
Eben.
Replikanten.
Hast du jetzt noch ein weiteres Thema zum... Oder können wir jetzt...
Irgendwas, wo wir damit nicht komplett fertig machen können?
Ja.
Ich finde, ja, das mit dem Sex ist... Sex ist noch nicht abgeschlossen.
Ja, okay. Gehen wir mal davon aus, wir hätten die Idee nicht gehabt.
Okay, gehen wir mal davon aus. Aber dazu haben wir jetzt auch schon lang genug diskutiert, also, wie ich finde. Es gibt eine Behörde, die erlaubt oder nicht erlaubt, dass sich ein Pärchen vermehrt.
Bei der Folge über Alien-Entführungen wolltest du, Andi, eine halbe Stunde lang über Alien-Analsonden diskutieren.
Da war ich auch komplett betrunken, wie jeder mitgekriegt hat.
Und jetzt hast du keine Lust, über Schwänze im Generationenraumschiff zu sprechen. Also, Fab, deine Idee, die Leute steril zu halten, ist shit. Denn die müssen sich fortpflanzen. Die Leute, also bei einem Schiff...
Ich habe in dem gleichen Satz vorhin gesagt, wenn man das tut, können wir auch gleich wieder auf unsere Idee zurück, weil dann ist die Tatsache, dass die da sind, voll irrelevant.
Es muss Nachwuchs.
Ich habe mich selber berichtigt.
Es muss Nachwuchs geben auf diesem Schiff. Muss es. Aber jetzt mal unabhängig von der realen Fortpflanzung, reden wir halt mal nur übers Ficken selbst. Mhm. Die Leute müssen ja da irgendwie was machen, wenn ihr wisst, was ich meine.
Was müssen sie denn machen?
Die müssen ja schon irgendwie ihre Triebe ausleben. Mhm. Wäre es denn ethisch vertretbar, Nutten mit auf die Reise zu nehmen?
Es bringt dir halt nichts, weil in der Sekunde, wo du bei der zweiten Generation bist, müsstest du welche dazu zwingen.
Ja, du müsstest so eine Art Sexkaste.
Nein. Leute. Also wenn wir darüber reden, dass wir ein Generationenschiff bauen, dann wird es auch Sexroboter geben. Ja, Androiden, die einfach dazu da sind, dass du deinen Schniebel da reinhängst oder deine Mumu hinhebst.
Jetzt wird's spannend.
Ja, aber vielleicht ist die Technik nicht gut genug, dass es dich wirklich von echtem Sex ablenkt.
Gut, dann.
Das kannst du nicht sagen. Ich
meine, heutzutage gibt es auch schon Kondome.
Nee, oder sag mal Abtreibung. Ehrlich, es wird wie es in vielen unterschiedlichen Gesellschaftsschichten ist, wird es auch dort mal so oder mal so sein. Entweder die Gesellschaft ist gerade so, dass alle durcheinander bumsen, oder sie ist so, dass sie gerade religiös ist und du musst heiraten und keine Ahnung was für einen Scheiß abziehen, dass du mal dein Pipi irgendwo reinschieben kannst. Es ist nicht vorhersehbar. Es wird komplett Chaos sein. Mal wird gebumst, mal nicht. Mal haben wir hier eine Moral, mal haben wir hier keine.
Du hast immer noch die Kontrollinstanz darüber, die irgendeine Abtreibung anordnet oder so Kondome verschreibt.
Was
oder
ist,
sonst?
Wenn die Leute meutern, wenn die Leute einen Aufstand machen und sagen, wir wollen freie Liebe haben auf der USS...
Dann Love. Ist die Mission gescheitert, genau wie die Mission
Love.
Erde.
USS Love.
Dann werden sie aus der Luftschleuse geschleudert, fertig. Dann wird sich die nächste Generation zweimal überlegen, ob sie nochmal für Liebe meutert.
Gut, haben wir geschwätzt.
Nee, Problem gelöst. Also, Leute, man muss ja auch mal über klare Regelungen in allen Bereichen reden, ja, also nicht nur jetzt bei Fortpflanzung, Sexualität und Free Love, sondern auch mit, wie gehe ich miteinander um, welche Gesetze gelten grundlegend, wie viel darf ich am Tag essen,
ja,
dass die Reserven reichen und so weiter und so fort. Das wird alles festgeschrieben.
Ja.
Und wenn sich nicht, wenn sich einer nicht daran hält, dann müssen Konsequenzen gezogen werden, um die Gesamtheit zu schützen. Und es muss im Zweifel.
Aber wie oft gab's sowas schon? Da stimme ich dir zu, Fred. Wie oft gab's so eine Scheiße schon? Wenn du so aufwächst und du denkst dir, du kriegst die Geschichte vielleicht sogar erzählt, du musst ja gebildet werden und du siehst, na, ich muss so leben, weil ich hier bin. Die anderen mussten es nicht. Ich habe nicht entschieden, hier zu sein. Und wenn der Gedanke losgegangen ist, wenn der Gedanke dem Menschen losgeht, ich bin so, das sind meine Bedürfnisse, warum soll ich die zurückschrauben? Weil irgendeine Autorität mir das sagt.
Mhm.
Und dann ist die Scheiße am Dampfen. Und dann geht's los.
Das sind exakt
diese Gedanken kriegst du nicht ausgerottet. Ja. Du kriegst diese Gedanken nicht ausgerottet. Das ist auch der Grund, warum die Welt, jedenfalls in den letzten 10, 20, 30 Jahren, versucht hat, freier und intelligenter zu werden. Und die Aufklärung gab es auch schon ein paar Mal. Jetzt fühlt sich's gerade so an, als bräuchte man eine neue, aber das ist ein anderes
Thema. Wir sind gerade im Rückwärtsgang
wieder. Aber es kommt immer wieder. Die Leute kommen, wenn dieser Gedanke geboren ist, der stirbt nicht. Das ist wie ein Virus.
Ja, das ist halt
du
schwierig.
Kannst
ja?
Das so, dann musst du wirklich, Andi, wenn du das wirklich so machen willst, dann brauchst du einen totalitären Staat, der wirklich die Leute umbringt, Roboter, die einfach ausschaltet, fertig.
So hart es auch klingt, ja. Oder, wieder zurück zum Thema, genetischer Tank, erspart dir jegliche menschlichen.
Das wollten wir doch außen vor lassen.
Ja, okay, aber trotzdem, es ist.
Ja, wir haben echt.
Je länger ich darüber nachdenke, umso geiler ist diese Idee und umso logischer erscheint sie
mir. Ja, natürlich! Auch. Kommt ja auch von mir!
Muss ich dir ausnahmsweise mal
recht geben. Wir haben die Folge getötet damit.
Ja. Also mach jetzt einen Strich drunter.
Wie weit sind wir, wie viele Minuten haben wir denn?
Wir sind bei 1:38 und das Thema neigt sich auch dem Ende entgegen.
Ja, Halleluja.
Es ist halt, nein, also.
Hör auf, jetzt auf dem Thema rumzureiten,
es gibt also nichts mehr. Wir sind uns relativ einig, so eine Gesellschaft müsste echt viele und auch krasse Regeln haben. Ne? Es müsste eine sehr stark restriktierte.
Sie müssten alle in Spermienform vorliegen.
Gesellschaft sein. vielleicht wäre es sinnvoll, einfach jede Menge Drogen mit auf die Reise zu nehmen.
Nee. Das degeneriert doch die Gesellschaft. Ich meine, guck dir an, was heutzutage mit Drogen passiert, mit Drogenabhängigen.
Ich sehe es gerade gegenüber von
mir. Also. Jetzt stell mal vor, solche Leute wären auf dem Generationsschiff unterwegs. Das kannst du vergessen.
Wir überleben nicht mal unsere eigene Generation.
Denkst du, diese Menschen wären in der Lage, eine neue Zivilisation auf einem fremden Planeten aufzubauen?
Dein Pimmel bestimmt nicht.
Das kannst du voll vergessen. Das geht gar nicht. Drogen machen Haken hinter. Das wird nicht funktionieren.
Nein, wirklich. Es ist die absolut logische Konsequenz. Fertig aus. Spermatank, Eileitertank, Maulhalde. Ganz einfach. Keinerlei ethische Konflikte bis zu dem Punkt, wo man ankommt, dann kommen ein paar moralische Konflikte, aber die Moralpenner sollen sich ficken. Das Ding ist, es ist geschwätzt. Fuck it. Drück den Knopf.
Also Leute, dann glaube ich, haben wir unseren Plan jetzt gefasst. Die USS
Love. Bin schon dabei, den Tank zu füllen.
USS Love ist bereit zum Start.
Füllt schon den Tank. Mit Spray, wie war's?
Prädisposition.
Mit ganz viel Prädisposition.
Also, Farb füllt den Tank mit seiner genetischen Prädisposition. Und wir beenden dann damit das heutige Sexpertengespräch.
Ist mir aufgefallen, dass egal was man redet, es läuft immer aufs Ficken hinaus. Egal um was es geht.
Also in der Runde definitiv, ja.
Es geht immer am Schluss ums Bumsen.
Ja, weil wir halt.
Das ist halt Eisinge, ne?
Das sind halt die menschlichen, wir sind halt sehr menschlich. Wir sind so menschlich.
Bands jetzt, Fred.
Ja, Freunde.
Ja, aber jetzt wird's echt nur noch scheiße.
Das war's für heute von den Kack- und Sachgeschichten von unserem Science-Fiction-Headquarter. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Unser Generationenraumschiff startet in wenigen Sekunden. Wie immer, wenn ihr Ideen habt, wie man das vielleicht anders machen könnte, schreibt uns, wir haben auch heute in dieser Folge wieder diverse Fehler verteilt. Wer sie findet. Ja, folgt uns bei Facebook und bei Twitter. Schreibt uns
Hashtag Kack und Sach.
Kack und Sach. Schaut mal vorbei auf unserer Website.
Schreibt uns bei web.de.
Genau, folgt uns bei web.de. Wir machen für heute den Laden zu. bis zum nächsten Mal. Fab, Andi und Fred sagen
tschüss.
Wird wie immer sein, dass die zuerst wechseln.
Ey Leute, wechseln. Ich muss ab 8 muss ich aufhören, wenn meine Alte mich um Mitternacht abholen. Ne? Die darf nicht riechen, dass ich hier übermäßig viel geraucht habe.
Sag ich einfach hier die ganze Bude war verqualmt, woher sollen die das wissen?
Oh, die checkt das mittlerweile.
Die, das Auto voll.
Die checkt das schon. Leider.
Wo, wie soll es das checken?
Keine Ahnung. Checkt's halt einfach.
Die tut doch so und du gibst dann zu.
Kann auch sein. Ich mit meinem besoffenen Gesicht dann.
Ah, eben.